Im Afrika Cup steht in diesem Jahr im Viertelfinale kein Team, das vor 2 Jahren im Viertelfinale stand. Allein das wäre schon ein Grund genug, auf dieses Turnier zu blicken. Das wollen wir jetzt endlich tun, hier im Rasenfunk mit Martin Steike und Sascha Dürkop. Jetzt geht's los.
Sie hören den Rasenfunk.
Ja, so kann man ein Turnier nämlich auch starten. Was ihr gehört habt, war der Schluss der Eröffnungszeremonie und der Ohrwurm, den ich seit ein paar Tagen mit mir herumtrage, seitdem ich das als Intro geschnitten habe. Einfach ganz fantastisch. Und dann haben wir ja noch den sportlichen Verlauf. Ich habe es gerade schon gesagt, Sascha, kein einziges Team, das in diesem Jahr im Viertelfinale steht, war vor 2 Jahren dort. Ist das für dich auch der Reiz, den dieses Turnier ausmacht?
Ja, definitiv. Und ich glaube, das Besondere ist das gar nicht so besonders. Also ich habe vorher nochmal geguckt, im letzten Afrika Cup waren 2 Teams, die davor in dem Afrika Cup im Viertelfinale waren. Also das ist gar keins, das ist, glaube ich, neu, aber so wahnsinnig überraschend sind Überraschungen beim Afrika Cup gar nicht. Und das macht den Spaß aus an dem Turnier.
Aber wirklich. Und Martin, mit dir haben wir ja schon vor 2 Jahren gesprochen, damals über den Afrika Cup. Das war ja auch schon ein Turnier voller Überraschungen. Das heißt, im Grunde war damit zu rechnen, dass keiner der Favoriten durchkommt.
Nein, damit war nicht zu rechnen. Also ich habe damit auf jeden Fall nicht gerechnet. Es ist halt eine Überraschung, ist es dann, wenn es eine Überraschung ist. Also wenn man nicht damit rechnet. Entschuldigung für diese Binsenweisheit, aber ich habe damit definitiv nicht gerechnet, dass das so ein extremes Favoritensterben ist. Und ich glaube auch nicht, dass man damit rechnen konnte. Also das, nein. Dass Sascha eben zu Recht gesagt hat, dass das schon öfter vorgekommen ist, dass die Viertelfinalteilnehmer dann beim nächsten Afrika Cup nicht mehr dabei sind. Das stimmt natürlich, aber dass wirklich alle nicht mehr dabei sind, das ist schon ein großer Unterschied. Und das, ja. Alles gesagt.
Ja, es ist kaum zu fassen. Und eigentlich müssten wir doch dann alle den Afrika Cup lieben, so wie ihr. Also Sascha, du hast eine unglaubliche Vorschau produziert in Eigenregie auf dieses Turnier. Ich werde sie natürlich verlinken. Und eigentlich ist es doch das, was wir immer fordern. Wir wünschen uns immer einen sportlich engen Wettbewerb. Wir wünschen uns, dass Überraschungen passieren. Wir wünschen uns tollen Sport. Hast du das Gefühl, der Blick auf den Afrika Cup hat sich verändert, jetzt im Vergleich zum letzten Turnier und vielleicht auch noch über einen längeren Zeitraum?
Ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ist, glaube ich, jetzt mein 7. Afrika Cup oder so, den ich komplett verfolge und gucke. Und ehrlicherweise ist es nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, die es meistens gibt. Also bei Twitter treffe ich immer nur Martin. Wir quatschen gefühlt so alle 2 Jahre zum Afrika Cup da mal bei Twitter. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, außer für Bundesligaspieler, die aber tatsächlich beim Turnier gar nicht so eine große Rolle spielen. Also hier wird irgendwie viel Theater um Guirassy gemacht. Der spielt selbst bei Guinea eigentlich eine sehr, sehr kleine Rolle. Also mittlerweile ist er nur noch Einwechselspieler. Das ist so die einzige Wahrnehmung, die es irgendwie gibt. Sonst ist es leider relativ wenig, was mich auch immer wieder überrascht.
Was glaubst du, Martin, woran das liegt?
Ich glaube, dass Afrika einfach insgesamt in jeglicher Hinsicht sehr weit fern des Fokus ist in Europa und in Deutschland und dann der Afrika Cup selber halt auch. Und ich glaube, dass er halt nicht als gleichwertig wahrgenommen wird, was er vielleicht in Teilen auch nicht ist. Aber wenn jetzt irgendwie Litauen gegen die Schweiz spielt, ohne dem einen oder den anderen zu nahe zu treten zu wollen bei einer Europameisterschaft, dann ist das nicht viel besser. Ganz bestimmt nicht. Als wenn jetzt hier Burkina Faso gegen Mauretanien spielt oder was auch immer. Also ich glaube, dass es ein bisschen ungerechtfertigt ist und dass da ein bisschen europäische Arroganz dabei ist und ein bisschen einfach vielleicht auch nur normale Fokussierung auf Dinge, die einem näher sind. Also ich will da gar nicht jetzt mit dem Zeigefinger hantieren. Das ist vielleicht auch ein ganz normaler Vorgang, dass man sich für Dinge, die einem nicht so nahe scheinen, auch nicht so interessiert.
Genau, also muss man ja nicht moralisieren, aber darauf hinweisen sollte man schon. Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, Sascha, also diese Eröffnungsfeier, ich habe schon wirklich viele Eröffnungsfeiern in meinem Leben gesehen und ich habe mir die jetzt ehrlicherweise nur angeguckt, weil ich wollte eigentlich irgendeinen Offiziellen, der sagt, der Afrika Cup of Nations ist hiermit eröffnet und das wäre dann das Intro geworden. Diesen Offiziellen habe ich nicht gefunden, aber dafür habe ich wahnsinnig viel Musik gehört und ich habe gesehen, eine irre Begeisterung in den Kommentaren unter den YouTube-Videos. Ich habe so Livestreams nochmal im Real Life durchlaufen lassen und eben dieses wirklich, wie ich fand, fantastische Ende für diese Veranstaltung, in der das Publikum mit den Sängern gemeinsam singt und alle sich freuen, jetzt geht's los. Und da ist mir wieder klar geworden, wie wichtig dieses Turnier für diesen Kontinent ist und wie wichtig auch die Art und Weise, wie man da repräsentiert ist. Hat sich das nochmal verändert in deiner Wahrnehmung, wenn du das jetzt auch schon zum 6., 7. Mal verfolgst? Oder war das schon immer so und so eine Kartoffel wie ich hat es halt jetzt endlich auch mal spitz gekriegt?
Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass es mehr Reisebewegungen auch für den Afrika Cup gibt. Also so vor 6, 7 Ausgaben gab es ein Heimpublikum und bei dem Rest war dann auch das Heimpublikum des Gastgebers. Und die Stadien waren relativ leer. Das hat sich deutlich geändert. Ich glaube auch, weil die Elfenbeinküste in Westafrika es wahnsinnig viele Nachbarländer hat und man einigermaßen easy dort auch reisen kann. Also von Ghana oder Guinea oder Burkina Faso gibt es irgendwie Zuglinien oder eine Autobahn dahin. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend, dahin zu reisen, auch nicht so wahnsinnig teuer wie von Angola oder so in die Elfenbeinküste. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Dadurch ist es irgendwie noch mehr ein Zusammen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Ticketpreise diesmal so sind, dass Leute sich das auch leisten können. Gerade in den letzten Jahren gab es ja mehrere Ausgaben in Äquatorialguinea, was so ein bisschen das Katar Afrikas ist. Also ähnlich autoritär regiert, sehr, sehr reich, aber eine sehr, sehr arme Bevölkerung. Da sind die Zuschauer, wenn überhaupt, so nach zur Halbzeit reingekommen, weil das Militär irgendwann gesagt hat, jetzt geht mal da rein, dann sieht besser aus. Das hat sich deutlich geändert in der Elfenbeinküste. Also gefühlt ist es mehr ein Miteinander. Und ich habe auch viele Szenen gesehen, dass auch die Mannschaften, die zu Gast sind, schon bei der Ankunft am Flughafen irgendwie von tausenden anderen reisenden Fans dann tanzend empfangen wurden. Das ist natürlich irgendwie ganz schön.
Martin, deckt sich das so mit deinen Beobachtungen und Gedanken?
Ja, im Grunde ja. Also ich glaube auch, dass die das Zentrale der Elfenbeinküste jetzt im Vergleich zu meinetwegen Marokko oder Südafrika, um es mal so Extreme zu nennen, die das deutlich leichter macht, dass das Publikum aus den anliegenden Ländern dahin reisen kann. Das ist halt wir werden es ja bei der nächsten Ausgabe sehen, die ist ja dann in Marokko und dann werden wir sehen, ob sich das fortsetzen kann oder ob das jetzt tatsächlich auch ein bisschen an der Geografie gelegen hat.
Marokko, das ja als letztes Land es nicht geschafft hat, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Wir wollen gleich mal ein bisschen näher auf die Geschichten dieses Turniers bisher blicken. Aber mich würde noch ein bisschen das Drumherum auch aus sportlicher Sicht interessieren. Sascha, ich habe gelesen, dass einer der Gründe, warum jetzt auch so viele Favoriten sich schwer getan haben und ausgeschieden sind, daran liegen kann, dass die in Anführungszeichen kleineren Nationen, die vor allem Afrika, also in Afrika spielende Spieler haben, sich schon sehr lange vorbereitet haben auf dieses Turnier und vor allem die größeren Nationen mit internationalen Spielern, also Spielern, die in internationalen Ligen spielen, zum Teil nur wenige Tage hatten, um sich an die Temperaturen zu gewöhnen und überhaupt auf dieses Turnier vorzubereiten. Würdest du auch sagen, das ist einer so der Hauptfaktoren für dieses Favoritensterben?
Also ich glaube, ich würde da nicht mitgehen, weil die Mannschaften, die die meisten Spieler aus dem eigenen Land hatten, waren, glaube ich, Mauretanien, Algerien, Tunesien und die sind alle raus.
Ägypten.
Ägypten, richtig. Und Südafrika sind, glaube ich, die einzigen, die weiter sind, die relativ viele Spieler haben, die auf dem afrikanischen Kontinent spielen. Andere Mannschaften, die jetzt weiter sind, wie Kap Verde oder Angola, da spielt fast niemand in Afrika. Die spielen eigentlich alle in Europa. aber eher in der zweiten, dritten Liga in Portugal. Das ist, hat man hier nicht auf dem Schirm. Ich glaube, was das große Geheimnis ist, ist, dass die ein sehr, sehr gleichbleibendes Niveau haben, dass die sehr gezielt sich auf den Afrika Cup vorbereiten. Und ich habe von einem Journalisten aus den Kapverden gelesen, der hat so schön geschrieben, für die ist das das Highlight der Karriere. Die ganze Saison ist egal, die trainieren die ganze Saison nur darauf hin, am absoluten Leistungspeak zum Afrika Cup zu sein, ähnlich wie das jeder deutsche Nationalspieler hoffentlich für eine WM tut, oder jedenfalls nimmt man das an, dass man zum Saisonende zu Champions League und WM irgendwie auf dem Leistungshoch ist und nicht am zweiten Spieltag. Und das ist sicherlich bei Victor Osimhen oder so anders, der bei Neapel seinen Peak dann eher in der Champions League und zum Saisonfinale hatte. Und das, ja, führt dann, glaube ich, dazu, dass Underdogs vermeintliche es etwas leichter finden, weil sie sich seit langem darauf vorbereiten und oft ein sehr gleichbleibendes Niveau haben, während bei Nigeria ist der Sturm dreimal so viel wert wie der Deutsche, aber im Tor hinten steht ein Ersatzkeeper aus der nigerianischen Liga. So, das ist einfach auch ein riesen Leistungsgefälle innerhalb einer Mannschaft, was es bei den Kapverden oder so nicht gibt.
Interessant. Und ist das dann vielleicht auch Teil der Begründung, warum dann die Bundesliga-Profis, die ja so die Hauptlinse quasi auf den Afrika-Cup sind in der deutschen Berichterstattung, warum die manchmal dann gar nicht so die Rolle spielen, Martin?
Ja, also ich würde alles unterschreiben, was Sascha gerade gesagt hat, und denke dann angehend, dass tatsächlich die Konzentration der Bundesligaspieler auch eher auf der Bundesliga liegt oder auf der Champions League oder wo auch, je nachdem, in was für einem Verein sie gerade spielen, als der Afrika Cup von großer Bedeutung ist. Also umso höher klassig der Spieler ist, umso weniger von Bedeutung ist der Afrika Cup für die persönliche Karriere, und dann kommt das eine zum anderen.
Mensch, was das für ein Turnier sein könnte, wenn da noch mehr Aufmerksamkeit auch aus anderen Kontinenten her käme. Aber gut, da muss ich mich ja an die eigene Nase fassen. Wir sprechen ja jetzt auch erst vor den Viertelfinals über den Afrika Cup. Es war mir aber eben wichtig, noch während des Turniers zu sprechen und nicht erst danach, weil dann macht man den Leuten Lust darauf und dann können sie nichts mehr sehen. Deswegen vielleicht blicken wir einfach mal, Sascha, Martin, auf die Viertelfinalpaarungen, und ihr könnt zwei, drei Worte zu den Teams sagen, auch ein bisschen, wie sie dorthin gekommen sind. Und ich glaube, damit werden wir schon viele, viele Geschichten dieses Turniers streifen können. Es geht los am Freitag, den 2. Februar um 18 Uhr, Nigeria gegen Angola. Sascha, was ist wichtig zu denen zu wissen? Bei Nigeria hast du ja gerade schon aufs Leistungsgefälle hingewiesen, was ja wirklich vom Sturm zum Tor dramatisch absteigt.
Ja, also ich finde es total schwierig, auch jetzt noch die Spiele vorherzusagen. Angola ist, finde ich, eine der stabilsten Mannschaften bisher im gesamten Turnier, haben eigentlich bei jedem einzelnen Spiel mich jedenfalls überzeugt, auch überraschend, also auch gegen Mannschaften wie Burkina Faso oder so, wo mein Tapsoba als Abwehrchef von Leverkusen dabei ist und die einige ganz, ganz große Namen haben, sehr souverän dann auch 2-0 gewonnen. Das haben fast alle Großen nicht geschafft, deswegen, ja, muss man sie fast auf dem Schirm haben. Andererseits ist Nigeria und gerade Victor Osimhen vermutlich einer der wenigen großen Stars, die eine ganz gute Rolle spielen. Also ich finde so, der Vergleich von Guirassy und Victor Osimhen ist brutal. Also man hat das Gefühl, Victor Osimhen hat richtig Bock auf das Turnier, und Guirassy ist so ein bisschen gestört, dass er jetzt aus seinem Lauf in Stuttgart nach Afrika fliegen musste. Mhm. Aber Victor Osimhen haut sich gefühlt 90 Minuten mit allem rein, was er hat, und ist sehr, sehr präsent und überragend auf dem Platz. Das könnte schon auch tragen. Ich finde die schon auch relativ überzeugend. Für mich mit die zwei besten Mannschaften im bisherigen Turnierverlauf. Ganz, ganz schwierig vorherzusagen. Aber natürlich ist Nigeria der Favorit, würde ich sagen, am Ende.
Also keine Angst, tippen müsst ihr nicht. Haben wir ja schon gelernt, dass das schwierig ist. Aber Martin, du darfst gerne mal deine Gedanken ergänzen.
Ich schon wieder muss ich das alles unterschreiben. Angola ist tatsächlich ein bisschen meine Lieblingsmannschaft geworden in diesem Turnier, weil sie so straight und kompakt und gut spielen, ohne überflüssige Schnörkel, aber auch nicht zynisch, sondern wirklich Lust am Fußball haben und denen das auch vermitteln können und tollen Beispielen, und wenn wir irgendwann später vielleicht über unsere Lieblingsspieler dieses Turniers sprechen, dann kann ich auch zwei nennen, die da bei Angola sind, von den Vieren, die ich mir aufgeschrieben habe. Und das ist schon, also wirklich eine Mannschaft, die Spaß macht, und ich würde ja wünschen, Meister zu kommen. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch, das ist sehr schwierig, wird gegen eigentlich für, wenn das nicht so ein wildes, verrücktes Turnier wäre, dann würde man an dieser Stelle sagen, Nigeria ist der klare Favorit auf den Turniersieg. Mhm. Jetzt, ne, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Weil die Mannschaft tatsächlich sehr stark ist, sehr kompakt ist, und auch, was du über Osimhen gesagt hast, genau das vermittelt wird. Er macht nicht 10 Tore, aber er ist unfassbar gefährlich vorne drin und mit einer großen Freude und viel Spaß 90 Minuten lang jagt er da die Gegenspieler vorne. Das ist wirklich, ich bin ein bisschen, ja gut, ich habe vorhin gesagt, 4 Lieblingsspieler, eigentlich sind es 5 mit Osimhen. Also, ja, weil das ist wirklich, ich wusste schon, dass das ein guter Spieler ist, aber der, jetzt der hat er nochmal zusätzlich gewonnen. Mhm. Also da würde ich auch sagen, ja, es wird das Viertelfinale für mich, und am Ende fürchte ich, wird Nigeria gewinnen.
Ja, ich wollte noch zu dem Tippen vielleicht einen Halbsatz sagen, weil ich tippe natürlich privat, und mein Meistertipp war Algerien, die in der Vorrunde wirklich lang und langlos ausgeschieden sind. Also ich maße mir keinerlei Fachkompetenz an. ich hätte nicht gedacht, dass Algerien so früh rausfliegt. Nachdem sie davor das mal schon in der Gruppenphase rausgeflogen sind, hätte ich es für unmöglich gehalten, dass das nochmal passiert. Also wir können gerne über die Viertelfinals reden, aber tippen verbietet sich irgendwie ein bisschen.
Ja, es ist wahnsinnig schwierig bei diesem Afrika-Cup.
Ja, aber das ist ja schon ein ganz interessanter Hinweis. Also Algerien sicherlich eine der Enttäuschungen dieses Turniers, sieglos ausgeschieden in der Gruppenphase. Aber das zeigt ja ganz gut den Weg, den Angola und Nigeria gegangen sind. Also wenn wir kurz mit Angola anfangen, die haben in der Gruppe gespielt mit Burkina Faso, Mauretanien und Algerien und sind da ohne Niederlage mit 6-3 Toren und ja vor allem in den letzten Spielen ohne Gegentreffer sehr stabil durchgelaufen. Also Martin scheint, ich kann verstehen, warum du dein Herz an Angola verloren hast.
Ja, also wir haben wirklich diese Vorrunde sehr souverän bestritten, also und nicht glücklich und nicht irgendwie ermauert, sondern souverän diese Gruppe gewonnen. Von daher, ja, die für mich eigentlich die größte positive Überraschung. Und Algerien, um da bei der Gruppe mal kurz zu bleiben, die größte negative Überraschung. Ganz klar. Die haben jetzt ja auch den Trainer gefeuert. Das ist ja, ich habe vorhin gedacht, irgendwie eigentlich ist Algerien so ein bisschen das Afrika, Deutschland Afrikas, was den fußballerischen Erfolg der letzten Jahre angeht. Nachdem sie 2019 den Afrika Cup gewonnen haben, sind sie dann 2021 in der Vorrunde als Letzter ausgeschieden. Dann haben sie sich nicht für die WM 22 qualifiziert und jetzt schon wieder als Gruppenletzte ausgeschieden. Das ist schon so Scheitern auf ganzer Linie, auch bei jedem Turnier, nicht mal hinfahren oder sofort wieder nach Hause fahren. Sehr erfolglos. Und jetzt ist der Trainer gefeuert. Jetzt wird man mal sehen, ob die sich wieder beleben können oder ob das einfach jetzt eine algerische Durstphase ist, die länger dauert.
Interessiert mich nur, wer da Linksverteidiger spielt und ob sie Toni Kroos zurückholt. Im Mittelfeld. Aber was war das für eine Gruppe, Sascha, dann mit Burkina Faso und Mauretanien? Also Burkina Faso ist dann als Zweitplatzierter durchgegangen, dann allerdings gescheitert im Achtelfinale. Das fand ich eh interessant zu sehen. Also ich habe mir die Gruppen angeguckt, bevor das Turnier losging, und hatte gedacht, ich würde die Stärken der Gruppen kennen, und lag aber halt völlig daneben. Also hätte ich deine Vorschau komplett durchlesen sollen vorher, dann wäre ich schlauer gewesen, Sascha. Aber was war das für eine Gruppe D?
Also meine Vorschau hätte da auch nicht geholfen. In meiner Analyse steht, glaube ich, die größte Überraschung bei Angola ist, dass sie dabei sind.
Bis
und jetzt sind sie da so
über, Überraschung, die größte,
dass sie überhaupt beim Afrika-Cup dabei sind.
Ja.
Und jetzt sind sie so überzeugend, da konnte, glaube ich, niemand mit rechnen. Ich bin auch sehr überrascht von Mauretanien, die in den letzten Jahren, also die sind tatsächlich so eine der Erfolgsstories Afrikas, würde ich sagen. Die haben in den letzten Jahren massiv in den Fußball investiert, haben irgendwie 3-4 Stadien gebaut, riesen Trainingszentren. massiv irgendwie in Trainerinfrastrukturen investiert. Das zeichnet sich aus. Trotzdem haben sie eigentlich keinen einzigen Spieler, den man irgendwie auf dem Zettel hat. Mhm. Deswegen ist es immer noch überraschend, dass das so gut geklappt hat.
Das war der erste Sieg bei einem Afrika-Cup überhaupt für Mauretanien jetzt. Ja, Entschuldigung.
Was ich hingegen nicht überraschend fand, war Burkina Faso. Ich meine, mit Bertrand Traoré war, glaube ich, lange der teuerste afrikanische Spieler aller Zeiten im Sturm. Aber wie gesagt, auch ein Abwehrchef mit Edmond Tapsoba und so. Da sind schon namhafte Spieler dabei. Die waren das letzte Mal im Halbfinale. Also die musste man schon auf dem Schirm haben in der Gruppe. Aber natürlich eigentlich mit Algerien. Und ich tue mich nach wie vor schwer damit, das irgendwie einzuordnen. Das Überraschendste an Algerien fand ich, dass sie sogar noch einen Spieler hatten, der sehr positiv herausgestochen ist für mich in der Gruppenphase, mit Bagdad Bouneja. Das ist so das Beispiel im afrikanischen Fußball, was zeigt, dass der europäische Liga-Fußball auch nicht immer das Maß aller Dinge ist, weil er hat nie in Europa gespielt, ist aber, glaube ich, bei den letzten 4 Afrika-Cups einer der besten Torschützen gewesen. Und auch in diesem Turnier, bei jedem Spiel, ging es gefühlt alles über ihn, was irgendwie gefährlich war bei Algerien. Aber am Ende hat nicht viel gepasst bei Algerien. Und vor allen Dingen hinten war es irgendwie vogelwild. Trotzdem Linksverteidiger.
Aber weil du das jetzt gerade schon angesprochen hast, Sascha, und weil ich das auch ein paar Mal gelesen habe, kann man sagen, dass diese Leistungsdichte, die es jetzt in der Breite gibt im Afrika-Cup, dass es eben auch viel damit zu tun hat, dass es eine ganze Reihe von Nationen gibt, die eben investiert haben in Fußball. Also man hat diese Geschichten von Marokko, hat man die gehört, schon vor ein paar Jahren im Frauenfußball, jetzt aktuell bei der WM, da wurde das nochmal ganz plakativ deutlich. Aber also bei der Frauen-WM habe ich ganz ähnliche quasi Gespräche geführt über viele der afrikanischen Teilnehmer, dass da ganz oft Investitionen sich jetzt auszahlen, die schon in der Vergangenheit gemacht wurde. Ist das so ein Thema, was auch für diesen Afrika-Cup gilt?
Ich finde, die Gründe sind breiter. Also das trifft auf jeden Fall auf Mauretanien zu. Das trifft, glaube ich, auch auf Tansania zu. Die haben massiv in die eigene Liga investiert und sind deswegen überhaupt dabei gewesen. Waren jetzt noch nicht so super erfolgreich, haben aber jetzt vermutlich eine der besten Ligen in Afrika. Also das trifft auf einige zu, aber auch nicht auf alle. Also Angola und Cape Verde, die beide noch dabei sind, die profitieren eigentlich davon, dass fast alle Spieler aus den Jugendakademien von Sporting oder Benfica in Lissabon kommen. Mhm. Also wirklich fast alle. Man kann sich die Mannschaft irgendwie einzeln durchgehen und die waren alle in den Jugendakademien. Was sicherlich dann auch hilft, dass man am Ende irgendwie ein relativ gleiches Verständnis von Fußball hat und eben sehr gut als Team dann irgendwie auftritt, weil man durch dieselbe Jugendakademie gegangen ist. Also ich würde sagen, es ist eher so eine Breite an verschiedenen Strategien, die aber ähnlich gut aufgehen. Was nicht mehr ganz so überzeugend ist wie in der Vergangenheit, ist eben vor allen Dingen Nigeria, Elfenbeinküste und Senegal, also die üblichen Verdächtigen in Westafrika, Ghana war da noch dabei, wo einige wenige Spieler jung nach Europa gescoutet wurden, zu Topstars wurden. Und das hat eine ganze Mannschaft getragen. Das funktioniert gefühlt, also es funktioniert immer noch zum gewissen Maß, aber es ist nicht mehr so überragend im afrikanischen Vergleich.
Ja. Interessant. Ich sehe Martin sehr viel nicken.
Ja, richtig. Ich wollte nur, weil wir in dieser Gruppe sind, also jetzt ein bisschen weg von der Frage, warum jetzt diese Veränderungen stattfinden, sondern nochmal zurück zu der Gruppe, sagen, dass Burkina Faso mir fast ein bisschen leid tut. Also die sind jetzt wirklich dreimal hintereinander im Halbfinale gewesen. Es ist auch keine Supermacht, auch nicht in afrikanischen Verhältnissen. Wirklich was Großartiges ist, dieses Halbfinale zu erreichen, aber sie sind halt einmal Zweiter, einmal Dritter, einmal Vierter geworden und leider in der falschen Reihenfolge, nicht 4-3-2-1 und 2-3-4 ausgeschieden im Achtelfinale jetzt. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht, das ist so eine unvollendete Generation, fürchte ich, sein wird, weil ich befürchte, dass sie nicht jetzt auf Dauer sich in dieser Spitze etablieren können.
Mhm. sind an Mali gescheitert, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, im Achtelfinale. Und dann lasst uns doch noch auf die Gruppe Nigerias blicken, weil da haben wir ja auch die Elfenbeinküste, den Gastgeber mit dabei. Und da, also alleine zur Elfenbeinküste, glaube ich, Sascha, könnten wir eine halbe Stunde sprechen. Das ist ja bizarr. Also was ist das Wichtigste, was man wissen muss zum Turnierverlauf?
Ja, über die Elfenbeinküste könnte man wirklich Stunden reden. Haben eine furchtbare Gruppenphase gespielt, haben 4-0 gegen Äquatorialguinea verloren, deren großer Superstar in der 5. Liga in Spanien spielt. Das sagt, glaube ich, vieles über die Mannschaft aus.
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Wir reden über Iban Salvador oder über welchen?
Ja, ihn und Nsue. Ich glaube, beide dritte und fünfte Liga.
Also Iban Salvador ist tatsächlich überraschenderweise verliehen worden in die zweite polnische Liga.
Okay, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Gott sei Dank haben wir das.
Die haben auf jeden Fall 4-0 gegen die Elfenbeinküste gewonnen und zwar auch völlig verdient. Man hatte so ein bisschen das Gefühl bei der Elfenbeinküste, dass sie, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Angst hatten vor dem Publikum, dass sie komplett überfordert waren irgendwie mit der Situation. Es wirkte jedenfalls auf mich so. Das erste Spiel haben sie souverän gewonnen gegen Guinea-Bissau. Das zweite dann auch knapp verloren gegen Nigeria, was man, glaube ich, hinnehmen kann. Und dann beim dritten halt auseinandergefallen gegen Äquatorialguinea. Und daraufhin haben sie dann den Trainer gefeuert, sind aber aufgrund dieser komischen Regelung, dass der Gruppendritte irgendwie weiterkommen kann, am letzten Spieltag der Gruppenphase irgendwie noch weitergekommen, weil niemand sonst mehr auf 3 Punkte gekommen ist, und standen dann plötzlich ohne Trainer da fürs Achtelfinale. Ja. Haben dann, glaube ich, gefühlt jeden ehemaligen Spieler gefunden, gefragt, ob er es macht. Ich glaube, der fünfte hatte dann zugesagt, Emers Faye, und mit dem haben sie jetzt gewonnen gegen den Titelverteidiger Senegal.
Und sind so nämlich ins Viertelfinale eingezogen. Stimmt.
Wobei, ja, noch nicht sicher ist, glaube ich, dass Faye auch im Viertelfinale auf der Bank sitzt, weil sie nach wie vor, meiner Information nach, die nicht stimmen müssen, versuchen, Hervé Renard auszuleihen, der derzeit die französische Frauennationalmannschaft leitet und zweimal Afrika-Cup-Sieger, einmal mit Sambia, einmal eben mit der Elfenbeinküste schon war. Und den versuchen sie jetzt noch schnell an Bord zu holen, was ja schon mal irgendwie absurd genug ist. Jetzt haben sie Erfolg gehabt im Viertelfinale und vielleicht bleibt Faye zu wünschen, wäre es ihm ja. Aber ja.
Wobei man sagen muss, Hervé Renard ist ja sowieso gefühlt bei jedem Spiel gefühlt dabei. Also ich sehe ihn irgendwie ständig da rumsitzen auf der Ehrentribüne.
Der Beckenbauer dieses Turniers.
Er könnte sich auch ein paar Plätze weiter unten hinsetzen. Das ginge, glaube ich, schon.
Genau, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass Renard sowieso gerade rumspringt beim Turnier und man auch deswegen gesagt hat, Mensch, magst du nicht dann einfach uns trainieren? Aber man kann da ja auch den französischen Verband verstehen. Ich meine, die spielen ja ihr Spiel im Halbfinale der Nations League und das ist für die ja vor allem Olympia-Vorbereitung. Da spielen sie gegen Deutschland. Ende Februar wird das stattfinden. Also da könnte ich als französischer Frauenfußballverband oder als französischer Verband würde ich mir das auch genau überlegen. Gleichzeitig würde ich aber auch überlegen, was das eigentlich bedeutet, dass Hervé Renard jetzt nicht gerade Champions League der Frauen guckt, sondern beim Africa Cup of Nations rumläuft. Ja. Also ich gehe zumindest aus, dass er jetzt nicht das Spiel gegen Bayern vom PSG in München gesehen hat, nach allem, was ich weiß. Also gut, aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Damit haben wir auch schon so ein bisschen die Brücke zu einem der nächsten Viertelfinals gebaut, aber lasst noch kurz bei der Gruppe bleiben, weil es ja durchaus, also ich habe gelesen, Nigeria und Elfenbeinküste in einer Gruppe und dann dachte ich mir, ja, das ist schon interessant und Äquatorialguinea, das habe ich bei dir gelesen, Sascha, und ich glaube, dass wir da vor 2 Jahren auch schon drüber gesprochen haben, Martin, dass die eben auch wirklich im Kommen sind. Und deswegen hatte ich schon so ein Gefühl, boah, also ich will jetzt nicht hier mit Todes- und Hammergruppe kommen, das ist ja eh Quatsch. Aber Martin, das war schon auch von Anfang an eine große Aufgabe für die Elfenbeinküste, die man ja jetzt dann auch nur irgendwie so auf dem besonderen Weg irgendwie als Gruppendritter noch meistern konnte.
Ja, ja. Also definitiv, Nigeria gehört zu der Handvoll Top-Favoriten, die es so geben konnte, von wo wir allerdings bei einigen inzwischen wissen, dass sie nicht die Top-Favoriten waren, die wir gedacht haben, dass sie es wären. Und die Äquatorialguinea hat tatsächlich einen tollen Afrika Cup 21 gespielt. Sascha hat sich da negativer geäußert, weil die politischen Umstände auch schwierig sind tatsächlich, aber die Mannschaft hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich in meinem ganz persönlichen Lieblingsranking kommen sie tatsächlich gleich hinter Angola auf Platz 2, sind dann leider im Achtelfinale ausgeschieden. Auf die brutalst mögliche Art und Weise. Unterzahl seit der 50. glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Dann Elfmeter an den Pfosten gesetzt und dann in der 98. Minute quasi mit dem letzten Spielzug das Ausscheiden. Das war wirklich sehr brutal. Mhm. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgewichen von deiner Frage. Die Gruppe war definitiv eine sehr, sehr schwere Gruppe. Aber natürlich hat die Elfenbeinküste da den Anspruch, gerade als Gastgeber, diese Gruppe zu überstehen. Das wäre schon ein sehr großes Scheitern gewesen, dort auszuscheiden, muss man ganz klar sagen. Mhm.
Also um auch noch einen Halbsatz zu Äquatorialguinea zu sagen, ich finde die politisch sehr unsympathisch, aber sportlich schon auch sehr, sehr, sehr gut. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Guinea-Fan, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Guinea sich irgendwie durch dieses Achtelfinale gewurstelt hat. Wahnsinnig verdient war das aber ehrlicherweise nicht. Und über Äquatorialguinea könnte man, glaube ich, auch 3 eigene Podcasts machen, weil die immer wieder gute Geschichten liefern. Die Geschichte, die in meinem Vorbereitungsheftchen steht, ist, dass der Torwart, der überragend ist, Jesus Owono, einer der besten Torhüter Afrikas seit vielen, vielen Jahren, finde ich, der hat beim letzten Afrika Cup vom Sohn des Staatspräsidenten den Handschuh von Michael Jackson angeboten bekommen, wenn sie das Turnier gewinnen, weil der Sohn des Präsidenten hat eine große Sammlung an Michael Jackson Handschuhen ersteigert und wollte ihm einen schenken.
Rock on so many levels, aber okay.
Das ist genau das, was ich meine. Sympathische Mannschaft, politisch, alles sehr schwierig.
Ja, gut, aber da gibt's, glaube ich, das eine oder andere afrikanische Land, für das es auch noch gilt. Mhm.
Aber wenn wir gerade bei diesem Spiel, bei dem Achtelfinale Äquatorialguinea gegen Guinea sind, da habe ich auch so ein bisschen das nebenher laufen lassen. Also bei mir, wenn was lief, lief es leider wirklich immer nebenher. Ich musste so viel Bundesliga gucken. Ob das die richtige Entscheidung, weiß ich nicht. Bei diesem Spiel allerdings, Martin, hatte ich das Gefühl, ja, also das war, du hast ja selber gesagt, zäh. Ich kann mich an nicht so wirklich viel erinnern, außer eben Platzverweis, dann der verschossene Strafstoß und dann eben ganz am Schluss hat es mich dann nochmal so wachgerüttelt. Ich dachte, es geht in die Verlängerung und dann auf einmal passierte da was auf dem zweiten Bildschirm. Das war aber, glaube ich, eher die Ausnahme oder gab es noch mehr solche Partien, die so ereignisärmer waren?
Es ist wie in jedem Turnier, dass ab dem K.O.-Spielen wird es zäher und risikoärmer. Das ist auch, fand ich, war jetzt auch sehr deutlich zu sehen. Natürlich hat es vorher auch schon Spiele gegeben, die wenig Spaß gemacht haben. Aber dafür hat es halt auch Spiele gegeben, da kommen wir vielleicht noch zu, die wirklich extrem verrückt waren. Die gerade am dritten Spieltag, wo dann innerhalb von 10 Minuten 5-mal Kamerun irgendwie wechselte zwischen dem vierten, dritten, zweiten, zweiten, vierten Platz, je nachdem, wo welches Tor fiel. Mhm. Also das war, da gab es also sehr, sehr viele verrückte Sachen und das Achtelfinale ist, und das ist dann ja halt auch irgendwie von der Wichtigkeit geprägt, das wird im Viertelfinale wahrscheinlich auch nicht anders sein, nicht mehr ganz so aufregend. Würde ich so sagen. Aber das war tatsächlich insgesamt ein eher ereignisarmes Spiel. Und das liegt auch ein bisschen an der Äquatorialguinea, die ich zwar sehr schätze, weil sie so sehr schön mit sehr viel Herzblut spielen, aber ihr Spiel ist nicht darauf ausgelegt, besonders sensationell tollen Fußball zu spielen, sondern eher kämpfen, kratzen, beißen. Also das war vor 2021 war das auch schon so.
Sascha nickt sehr und weil Sascha uns schon gesagt hat, dass Guinea ja sein Lieblingsteam ist oder eines seiner Lieblingsteams, ich glaube, es gibt noch mehr bei dir, dann lass doch mal auf das nächste Viertelfinale blicken und den Weg dieser beiden Teilnehmer nachverfolgen, denn da trifft eben Guinea am Freitagabend um 21 Uhr auf den Kongo. Lass mal mit Guinea beginnen. Was ist da wichtig zu wissen? Sascha ist ja auch über den dritten Platz weitergekommen ins Achtelfinale.
Ja, ganz schwer zu sagen. Also Guinea spielt gerade keinen guten Fußball. Ich bin nicht Guinea-Fan, weil sie mich gerade so begeistern, sondern weil ich seit vielen, vielen Jahren Guinea-Fan bin und sie mich früher einmal sehr begeistert haben.
Also du hast in Guinea-Bettwäsche geschlafen und deswegen musst du jetzt.
Das ist der Punkt.
Wäre sogar nicht auszuschließen bei dir.
Nee, die habe ich leider nicht. Aber ja, die haben früher immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war großer Fan von Pascal Fain-Duono. Den vermutlich die wenigsten kennen, der sehr, sehr viel gedribbelt hat früher und sehr, sehr schön gespielt hat. Davon ist wenig übrig. Wie gesagt, heute sitzt Guirassy auf der Bank bei Guinea normalerweise. Zu Beginn liegt wohl auch daran, dass er nicht hundertprozentig fit ist, ist aber sicherlich der spielerisch stärkste Spieler, obwohl er auf der Bank sitzt. Stattdessen schießt die Tore Mohamed Bayo, der spielerisch nicht so stark ist, aber ein ganz guter Knipser ist. Und ja, ehrlich gesagt, also sie stehen hinten sehr solide, sie stehen sehr kompakt, sie sind, glaube ich, sehr ekelhaft zu spielen. Aber wirklich Spaß macht es nicht, ihnen zuzuschauen. Und das Spiel gegen Äquatorialguinea war vor allen Dingen deswegen so schlecht, weil der Gegner, glaube ich, sich auch leichter tut, wenn der jeweilige Gegner das Spiel macht. Deswegen ist es für Äquatorialguinea leichter, gegen die Elfenbeinküste zu spielen, als gegen Guinea. Aber sie sind dabei, sie sind kompakt und ich hoffe, dass sie auch gegen den Kongo eine Chance haben, der, glaube ich, ähnlich spielt. Also sie sind auch körperlich sehr stark, aber technisch überschaubar, würde ich sagen, der Kongo.
Ja, das stimmt. Ja, also ich würde auch, ich glaube tatsächlich, dass Guinea könnte, nach der Vorrunde habe ich Guinea nicht so wahnsinnig ernst genommen, jetzt nach diesem Achtelfinale, gut, das ist nur ein Spiel, das klingt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, jetzt sehe ich die Welt plötzlich anders, aber tatsächlich könnte ich Guinea zutrauen, ziemlich weit zu kommen und das auf nicht die schöne Art und Weise, sondern eher mit zynischem Antifußball und nicht mit Katzenkämpfen beißen, wie das bei Äquatorial Guinea der Fall gewesen wäre, sondern eben mit kompakten Defensiv im Weg rumstehen. weil wir über die Deutschen oder die Bundesligaspieler sprechen, Silas hat mir ganz gut gefallen, wenn er reingekommen ist. Und Naby Keita hat auch eine gute Rolle gespielt. Ist spät eingewechselt worden, aber dann hat man gemerkt, da ist plötzlich eine ganz andere Ordnung nochmal drin. Also das nochmal so am Rande.
Und er ist gesund geblieben, Naby Keita?
Er ist tatsächlich gesund geblieben bis jetzt, ja. Aber er hat auch nicht lange gespielt.
Das eine bedingt hängt mit dem anderen unweigerlich zusammen, leider bei Naby Keita, muss man sagen. Ja, ja, ja.
Es gibt ja noch ein paar Spiele.
Ja,
wird man sehen.
Ich will nicht derjenige sein, der es an die Wand gemalt hat, aber alle Bremen-Fans wissen, wie ich es gemeint habe. Aber damit sind wir ja in der Gruppe, also Guinea ist mit der Tordifferenz von -1 weitergekommen, muss man jetzt allerdings nicht so viel Witze drüber machen, weil Kamerun ist mit der identischen Tordifferenz nur mehr geschossenen Toren weitergekommen. Gambia und der Senegal waren ebenfalls noch in der Gruppe. Sascha, was gibt's denn zu den anderen Teams sozusagen noch?
Also ich finde, erstens sehe ich das nicht ganz so negativ wie Martin mit Guineas Gruppenphase. Ich fand es relativ überzeugend, dass sie mit dem Unentschieden gegen Kamerun gestartet sind, trotz Unterzahl, eine ganze Halbzeit. Das ist eigentlich, also für Guinea sicherlich ein gutes Ergebnis. Haben dann gegen den Senegal verloren, die als Titelverteidiger aber auch alle drei Gruppenspiele souverän gewonnen haben. Das war jetzt keine große Überraschung. Und gegen Gambia haben sie das gemacht, was sie machen mussten und 1-0 gewonnen. Das war kein schönes Spiel, aber es hat eben gereicht. Also ich finde, Guinea hat eigentlich alles erreicht, was man in dieser Gruppe erreichen konnte für Guinea. Wer mich ein bisschen überrascht hat, ist Kamerun, die ich ziemlich schlecht fand eigentlich in der Gruppenphase, dann aber trotzdem irgendwie am Ende durch als Gruppenzweiter weitergekommen sind, weil sie extrem duselig irgendwie gegen Gambia gewonnen haben. Das war für mich die große Sensation. Und Senegal, ja, ist so ein bisschen der tragische Verlierer, finde ich, dieses Turniers bisher. Die haben alle drei Gruppenspiele sehr überzeugend runtergespielt. Ich finde immer wieder überragend, dass Sadio Mané ist, ähnlich wie Victor Osimhen, einer der wenigen internationalen Topstars, die bei jedem Afrika-Cup absolut abliefern. Also so schwach Sadio Mané bei Bayern war, so stark war er bei jedem der Gruppenspiele vom Senegal, finde ich, und auch im Achtelfinale sicher einer der besten Spieler des Teams. Ja, aber dann haben sie gegen die Elfenbeinküste verloren, darüber sprachen wir schon. Sehr, sehr tragisch, aber auch nicht ganz neu. Also beim letzten Afrika-Cup hat das Nigeria genauso geliefert. Das passiert leider offenbar. Und Gambia war beim letzten Afrika-Cup die große Sensation. Sind beim ersten Mal direkt, ich glaube, sogar ins Viertelfinale gekommen und konnten das nicht halten. Aber auch das finde ich wenig überraschend. Also da gibt es kaum Profis in der Mannschaft. Ich würde sagen, so die Hälfte ungefähr des Kaders sind Profifußballer. Das war jetzt wenig überraschend. Trotzdem waren sie eher wieder überraschend nah dran, Kamerun zu schlagen.
Ja, große Schlacht. Das ist das Spiel, was ich vorhin am Rande erwähnte, wo es so lange hin und her ging. In der 85. Minute fiel das Tor für Gambia, das 2-1. Dadurch war Kamerun raus. Dann in der 87. Minute das 2-2. Dann waren beide raus. In der 91. Minute, ich habe das hier stehen, ich muss das ablesen, das 3-2 für Kamerun, damit waren Kamerun Dritter und weiter. In der 92. Minute fällt im anderen Spiel das 2-0 für Senegal, dadurch ist Kamerun sogar Zweiter. In der 94. Minute das 3-3, also Tor für Gambia, Kamerun raus. In der 95. Minute sagt der VAR, nein, das Tor war mit der Hand erzielt, das war auch deutlich mit der Hand erzielt. Deswegen ist Kamerun dann doch Zweiter. Also so innerhalb von 10 Minuten alle Platzierungen außer dem Platz 1 hin und her gewechselt. Das war wirklich extrem wild. Mhm. Extrem wild. Ja, und Senegal, ich habe vorhin gesagt, eigentlich müsste jetzt auf dem Papier und wenn es ohne große Überraschungen läuft, müsste Nigeria jetzt das Turnier gewinnen. Das habe ich nach der Vorrunde über den Senegal gesagt, weil sie wirklich sehr souverän, sehr stark, sehr spielerisch gut durch diese Vorrunde gekommen sind. Und sie haben es sich auch ein bisschen selber anzukreiden, dass sie jetzt raus sind, ne? Weil sie Chancen genug hatten, das Spiel im Achtelfinale zu gewinnen. Das ist nicht gelungen, leider. Also für den Senegal leider. Und ja, passiert dann halt.
Und damit ist der Titelverteidiger raus, das muss man dazu
sagen. Damit ist der Titelverteidiger raus, ja. Entschuldige.
Und das Spiel gegen die Elfenbeinküste begann eben perfekt, vierte Minute, 1-0, dann eine ganze Reihe von Chancen. Erst kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit in der 86. kann die Elfenbeinküste durch einen Elfmeter ausgleichen und dann geht's eben bis ins Elfmeterschießen. Und ja, und dann ist halt das passiert, was halt in einem Elfmeterschießen passieren kann. Aber ja. Gibt's noch, Sascha, darüber hinaus was zum Senegal zu sagen? Weil das ist schon eins der Teams, da kenne ich relativ viele Spieler. Das heißt, hier muss ein anderer Ansatz verfolgt werden. Hier sprechen wir nicht über fünfte portugiesische oder zweite polnische Liga, sondern Sadio Mané haben wir ja schon genannt, aber gibt da noch ein paar andere bekannte Namen. Haben die sich ähnlich reingehauen wie Mané?
Ja, absolut. Und ich glaube, sie haben den großen Vorteil, dass sie seit vielen Jahren auch ganz gut eingespielt sind. Zumindest die allermeisten haben eine WM zusammengespielt, haben das letzte Mal den Afrika-Cup zusammen gewonnen. Eigentlich, wie gesagt, sprach alles für sie. Sie haben ein paar, die sich neu ganz gut integriert haben, wie Ismail Jakobs, der früher ja beim FC gespielt hat. Der ist auch schon seit einigen Jahren dabei, ist aber jetzt irgendwie neu, zumindest in der ersten Elf irgendwie aufgetaucht. Hat, finde ich, ein riesiges Turnier gespielt. Aber beide Flügel, also eher auf der anderen Seite das ist Crepon Diatta, waren die überragenden Spieler zusammen mit Sadio Mané und trotzdem hat es am Ende irgendwie nicht sein sollen. Und es ist wirklich eigentlich auf jeder Position ein top besetztes Team. Im Tor ist Edouard Mondi, der immerhin mal Welttorhüter war vor zwei Jahren. Da gibt es eigentlich keine Schwächen in dieser Mannschaft. Naja, außer die Chancen verbrauchen.
Offenbar. Und einen guten Trainer haben sie auch noch. Das ist also, der, glaube ich, einen großen Anteil an dem senegalesischen Erfolg der letzten Jahre hatte. Ja, aber du musst halt die Chancen machen, die du kriegst. Und wenn du das nicht tust, dann fährst du halt nach Hause in einem K.O.-Spiel. Das ist jetzt so platt gesagt, aber.
Also Aliou Cissé ist der Trainer und ich glaube, wir haben vor 2 Jahren schon über ihn gesprochen, weil er zum einen eine auffällige Erscheinung hat, der hat so, das ist doch der mit den längeren Haaren und der immer so, der so eine Lässigkeit irgendwie am Spielfeldrand hatte und der so ein bisschen so der Trainerstar, fand ich, des letzten Turniers war es, wenn man es so formulieren kann. Richtig. Aber wackelt jetzt dann dessen Stuhl, muss man da befürchten, weil es gab ja schon einige Trainerentlassungen, dass da jetzt der nächste vielleicht gehen muss?
Ich hoffe nicht. Also das wäre, ich würde es für dumm erachten, wenn das passieren würde.
Ich hoffe es auch nicht. Ja.
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich hoffe es auch nicht und mein Eindruck ist schon, dass er eher, das ist so das Thema, was man zumindest in englischen Medien viel liest, eher so einen afrikaweiten Trend ausgelöst hat, dass es viel mehr afrikanische Trainer gibt, denen auch ein bisschen mehr Zeit gegeben wird. Da gibt es auch einen Kamerun und Rigobert Song, der jetzt seit einigen Jahren irgendwie an der Seitenlinie steht und so. Also es gibt einige Trainer, gerade bei den großen Teams, denen man dann auch mal so 2-3 Jahre Zeit gibt und nicht sofort ein Ergebnis erwartet. Das ist nicht bei allen Teams so. Also es gibt auch die Teams wie Ghana, die auch in der Vorrunde rausgeflogen sind, die sich wieder irgendeinen englischen Trainer, von dem ich zumindest noch nie gehört hatte, an die Seitenlinie gestellt haben und den dann nach gefühlt 8 Wochen wieder feuern. Das gibt es schon auch noch in Afrika, aber viele Teams haben irgendwie mehr auf Konstanz und auf langen Aufbau gesetzt. Es gibt viele afrikanische Trainer, die jetzt hoch gehandelt werden. Ich würde hier nochmal erwähnen, dass bei Mauretanien, von denen ich ja eben schon mal sprach, dass sie sich so gut aufgebaut haben in den letzten Jahren, jetzt ein komorischer Trainer an der Seitenlinie steht, der beim letzten Afrika Cup die Komoren das erste Mal in die K.O.-Runde führte, jetzt eben Mauretanien. Also es gibt junge afrikanische Trainer, die mehr Zeit bekommen, auch irgendwie was aufzubauen. Und diesen Trend hat Aliou Cissé eigentlich gesetzt durch seinen großen Erfolg mit dem Senegal.
Aber wie schön das wäre, solche Trainer auch mal im europäischen Vereinsfußball zu sehen, weil sie dann näher an einem selber dran wären und wäre ja auch irgendwie schön, wenn das so funktionieren würde. Aber wenn wir schon bei Rigobert Song sind, an der Stelle Rest in Peace Doppel-6, muss ich immer noch als erstes dran denken bei diesem Namen. Aber da müssen wir noch über Kamerun sprechen. Wir hatten sie vorher schon mal gestreift, Martin, weil es ging im Achtelfinale gegen Nigeria mit 0-2, war dieses Turnier zu Ende. Warum?
Weil Nigeria die bessere Mannschaft ist. Also so. Aber wenn wir über Kamerun sprechen, dann müssen wir natürlich über eigentlich auch noch mal einen extra Podcast machen, weil da gibt's auch so viel zu sprechen über Onana, den Torwart, der irgendwie sehr spät anreist, weil er erst noch in der englischen Liga spielen machen will und dann mit seinem Privatjet anreist, aber dann erstmal auf die Bank gesetzt wird, wo vermutlich auf Betreiben des Verbandschefpräsidents Eto'o, der schon seit geraumer Zeit ein Problem hat mit Onana, der aber wiederum selbst keine Sympathiefigur ist, oder vielleicht war es früher, der Dreck am Stecken hat in Bezug auf vermutliche Spielmanipulationen in der zweiten kamerunischen Liga. Der also sorgt angeblich dafür, dass der Torwart auf der Bank sitzt, dann rastet der Torwart aus, darf das zweite Spiel spielen, das dritte sitzt er wieder auf der Bank, im vierten dann im Achtelfinale spielt er und Kamerun verliert, allerdings nicht, da ist Onana nicht schuld dran. Also das ist eine ja, da, ich glaube, da ist eben sehr viel in Unordnung und das spürt dann so eine Mannschaft auch und dann ist sie nicht in der Lage, da die Leistung abzuliefern, die es nötig wäre, um so ein Turnier zu gewinnen. So würde ich sagen. Abgesehen davon halte ich die Mannschaft auch jetzt nicht auf dem Papier. Wir erleben gerade, dass das Papier nicht viel aussagt, aber auf dem Papier ist sie nicht so stark wie andere Mannschaften, die teilweise auch schon nach Hause gefahren sind, aber fehlen so ein bisschen die Überstars.
Das würde ich 100% unterschreiben. Ich glaube, Kamerun ist so ein bisschen der Scheinriese. Alle denken irgendwie an das Kamerun, was viele Weltmeisterschaften sehr bereichert hat. Aber wenn man sich den Kader anguckt, ist der gar nicht so stark. Also da ist irgendwie Anguissa von Neapel der, glaube ich, durchaus ein Name ist, aber dann wird es schon relativ dünn. Der andere große Star ist vermutlich Vincent Aboubakar, der aber seine beste Zeit auch sehr hinter sich hat. Also der war in der saudi-arabischen Liga jetzt nochmal ein Riesending, musste dann aber gehen, weil Ronaldo kam, obwohl Ronaldo sich gewünscht hatte, dass er bitte, bitte bleibt, damit er einen Sturmpartner hat. Wurde aber dann aus Kostengründen irgendwie zu Besiktas abgeschoben und da läuft es gar nicht mehr. Also so wirklich viele große Stars hat Kamerun eigentlich auch nicht mehr.
Ja, und noch ein Wort zu Samuel Eto'o. Also es geht eben um Matchfixing, also Spielmanipulation, um physische Bedrohungen und das Verbreiten von Falschinformationen. Da wurde jetzt eben ein Dokument, was an die FIFA gehen sollte, wurde geleakt. The Athletic hat da unter anderem drüber berichtet. Und das ist schon ein relativ beispielloser Fall eines ehemalig sehr guten Sportlers, Martin. Zumindest habe ich den Eindruck. Also als er Verbandspräsident wurde, hat man dadurch, also wenn ich das jetzt alles richtig rekonstruiere, aber man hat doch sehr viele Hoffnungen damit verbunden, dass da jetzt jemand kommt, der den Sport als erstes im Herzen trägt und nicht vielleicht das Geld, das man über den Sport verdienen kann. Und jetzt sehen wir, genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
Ja, genau so ist es. Also ich, als Präsident wurde, dachte ich auch, das ist jetzt jemand, der als erstes den Sport im Auge hat und den Sport kennt und weiß, was nötig ist, um so eine Nationalmannschaft nach vorne zu bringen. Er hat ja auch wirklich viele großartige Einsätze gehabt für diese Nationalmannschaft. Dann muss ich allerdings auch sagen, da hört dann meine Kenntnis auf. Ich habe das auch so von den Matchfixing-Geschichten, ist glaube ich schon im letzten Sommer zu lesen gewesen. Und dann ist es auch an, hat auch der kamerunische Liga-Chef hat sich glaube ich bei der FIFA über Eto'o beschwert, was ja schon mal irgendwie ein Ding für sich ist. Und die FIFA hat aber gesagt, interessiert uns nicht. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, was diesen Menschen antreibt. Vielleicht sind es ja auch nur Vorwürfe. Also ich glaube, es gibt da eine Audioaufnahme, was das Matchfixing angeht. Das ist dann wahrscheinlich schon mehr als Vorwürfe. Ich kann nicht sagen, wie es dazu kommt, dass aus diesem Sportler, von dem wir uns alle viel erhofft haben für den Kamerun, dann so ein Fall wird. Kann ich nicht zu sagen. Also nicht seriös. Ich kann da natürlich spekulieren, aber das wäre also extrem viel Spekulation.
Dann wollen wir es an der Stelle auch nur bei der Erwähnung jetzt erstmal belassen, aber generell auch die ganzen Strukturen ja auch des afrikanischen Fußballverbands, die Rolle von Gianni Infantino und so weiter. Habe ich schon ganz lange vor, mal ein Tribünengespräch zuzumachen, aber ich muss ja ständig Wolfsburg gucken. Das klappt irgendwie nicht. Das ist ein Schicksal für sich. Also andere sind wegen Matchfixing angeklagt. Ich gucke Bundesligaspiele. Aber wir waren ja eigentlich beim zweiten Viertelfinale, nämlich Guinea gegen den Kongo. Und über den Kongo sollten wir jetzt auch noch sprechen, Sascha. Was ist da wichtig zu wissen? Ich sehe, dass sie zwei Tore geschossen und zwei Tore erzielt haben in einer Gruppe mit Marokko, Sambia und Tansania. Scheint jetzt kein Spektakel gewesen zu sein, aber es hat ja gereicht, um dann auch Ägypten im Elfmeterschießen aus dem Achtelfinale zu schießen.
Ja, Spektakel war es absolut nicht. Ich finde, die ganze Gruppe war nicht wirklich ein Spektakel, ehrlicherweise, die marokkanische. Wer mir beim Kongo sehr, sehr gut gefällt, ist Johan Wissa auf dem linken Flügel. Der spielt wirklich ein Riesenturnier für mich von Brentford. Ist für mich auch einer der besten Spieler des Turniers soweit. Was tragisch ist für Silas, weil er teilweise dieselbe Position spielt wie Wissa. Manchmal spielt er dann auf dem anderen Flügel. Dann geht's, dann können sie sich mal kurzzeitig aus dem Weg gehen, aber Silas kommt dadurch meistens als Einwechselspieler rein. Ansonsten könnte ich noch Theo Bongonda erwähnen vom Kongo, der finde ich auch ein sehr gutes Turnier spielt. Der spielt auch oft auf dem Flügel. Das ist, glaube ich, dann vermutlich das Problem, dass alle wirklich guten Spieler beim Kongo irgendwie Flügelspieler sind und der Rest ist vor allen Dingen sehr robust, sehr kräftig. Abwehrchef Mbemba Kennt man vielleicht aus der Premier League. Sehr groß, sehr breit und so sind einige der kongolesischen Spieler, gerade in der Innenverteidigung und im defensiveren Mittelfeld. Was eben hilft, hinten sehr stabil zu stehen, aber nach vorne dann so ein bisschen die Kreativität abgeht, finde ich. Ich war vorher etwas überrascht. Vor dem Turnier habe ich einen Podcast gehört, wo von jedem Teilnehmerland ein Journalist eingeladen wurde, um einzuschätzen, was er über das Turnier sagt. Und habe dort erfahren, dass Marokko große, große Angst vor dem Kongo hatte und dass der Angstgegner des Marokko war. Mhm. Es wurde dann auch ein entsprechend hitziges Spiel. Mir war diese Feindschaft vorher nicht so bekannt. Es war auch nur ein Unentschieden, was für Marokko sicherlich enttäuschend war. Aber ja, insofern in Afrika, glaube ich, gibt es schon einen gewissen Respekt vor dem Kongo. Der Kongo ist, glaube ich, jetzt auch das einzige Land, was noch dabei ist, was schon mal den Afrika Cup gewonnen hat mit der Elfenbeinküste. Von daher, es ist allerdings 40 Jahre her. Gibt es irgendwie eine strahlende Vergangenheit? Ob es eine strahlende Zukunft hat, weiß ich nicht. Also ich hoffe natürlich, dass sie gegen Main-Guinea ausscheiden, aber vermutlich, also ich befürchte, das wird das langweiligste Viertelfinale, wenn ich ehrlich bin.
Na gut, aber so überraschend wie der Afrika Cup bisher war, wird es ein sehr, sehr rasantes 4-3 wahrscheinlich in der regulären
gerne.
Spielzeit. Martin, magst du was ergänzen?
Ich muss leider korrigieren, denn Nigeria ist natürlich auch noch dabei und hat auch schon dreimal den Afrika-Cup gewonnen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Gruppe F, das ist die Gruppe, über die wir gerade reden, eigentlich die einzige Gruppe ist, die so ausgegangen ist, wie man sich das vorher auf dem Papier ausgemalt hat. Mhm. Also mit Marokko und dann Kongo und dann Sambia und Tansania. Dass mir Kongo aufgefallen ist in der Qualifikation für die WM 22. Da sind sie nämlich haben sie ihre Gruppe gewonnen und glaube ich, oder sind Zweiter gewonnen, ich weiß nicht mehr genau. Oder auf jeden Fall waren sie in den Qualifikationsspielen, in den Playoffs und sind dann da erst gescheitert. Und das fand ich doch schon irgendwie, weil bis dahin waren sie lange weg vom Fenster. Also es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass sie überhaupt bis es zum Afrika-Cup geschafft haben und in dieser Gruppe mit den doch eher schwachen Tansania und Sambia finde ich jetzt auch nicht überraschend, dass sie da jetzt sich qualifiziert haben fürs Achtelfinale. Dass sie das dann auch noch gewinnen, das ist, naja, schon auch eine kleine Überraschung.
Ja.
Vor allem gegen den Gegner.
Vor allem also, gegen Ägypten, ja.
Also. Ja, aber Ägypten ist, ich weiß nicht, wollen wir jetzt auch gleich über Ägypten sprechen. Ägypten ist nicht das Ägypten, das es sein könnte, wollte, müsste. Das ist, also ohne Salah geht da einfach sehr, sehr wenig. In jeglicher Hinsicht fehlt da dann das Rückgrat oder das Skelett. Er hat eine unglaublich große Bedeutung für das Auftreten der Mannschaft. Das ist immer noch eine sehr gute Mannschaft gewesen, aber es fehlt so ein bisschen die Orientierung. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann.
Okay, ich würde sagen, zu Ägypten verlieren wir dann gleich nochmal ein Wort, wenn wir dazu kommen. Aber ja. Sascha hat auch noch was zu ergänzen.
Ja, wenn wir noch über den Kongo reden, die letzte WM-Quali, war sehr gut, auch die Qualifikation für diesen Afrika-Cup war sehr gut. Umgekehrt haben sie jetzt in den letzten 11 Spielen genau eins gewonnen, nämlich gegen Mauretanien und sind trotzdem im Viertelfinale. Die letzten 7 haben sie nicht mehr gewonnen. Das waren 4 Unentschieden beim Afrika Cup und davor sowas wie eine Niederlage gegen den Sudan in der WM-Quali. Also eigentlich hat der Kongo keinen Lauf und ist trotzdem irgendwie im Viertelfinale. Das ist schon.
Ja, doch, er hat einen unentschieden Lauf, oder?
Hat einen unentschieden Lauf. Es ist schon irgendwie spektakulär, wie man sich so durchwuseln kann soweit, aber dann ist vermutlich am Ende auch alles möglich.
Und habe ich mir das richtig gemerkt, Sascha, du hast vorhin gesagt, in Tansania gibt's gerade die beste afrikanische Liga?
Die beste weiß ich nicht, sie sind auf jeden Fall extrem im Vormarsch. Die haben massiv Geld in die Hand genommen, um die Liga zu promoten und das Hauptding ist vermutlich, dass sie alle Spiele live online kostenlos zeigen, was dazu führt, dass sie relativ viele Zuschauer haben, relativ gute und viele Sponsoren haben und dadurch sehr, sehr, sehr im Vormarsch sind. Die haben jetzt ein paar Mal in der Champions League südafrikanische oder ägyptische Vereine rausgeschmissen, die bisher so als die stärksten Ligen galten und sind im Liga-Fußball, würde ich sagen, mindestens die Nummer 3 nach den beiden und sind sehr im Kommen.
Und warum hat man das dann bei dem Turnier noch nicht gesehen? Also als Gruppenletzter ausgeschieden mit 2 Unentschieden, 1 Niederlage.
Ja, das hat verschiedene Gründe. Ich würde sagen, einer der Hauptgründe ist, dass alle Stürmer in der tansanianischen Liga eigentlich nicht aus Tansania kommen, sondern zum Beispiel aus dem Kongo. Okay. das hilft natürlich nicht, irgendwie eine Nationalmannschaft aufzubauen. Ich fand aber auch die Zusammensetzung der Mannschaft sehr merkwürdig. Also es gab irgendwie den komischen Anspruch des Trainers, dass er zur Hälfte Spieler aus afrikanischen Ligen und zur Hälfte aus Europa haben wollte. Obwohl es eigentlich gar nicht so viele tansanianische Spieler in Europa gibt. Mhm. Was dazu führte, dass zwischendurch mal ein schottischer Viertligist, glaube ich, im vorläufigen Kader stand, der ein Interview gegeben hat, dass er selber extrem überrascht war, dass man in Tansania je seinen Namen gehört hätte. Also wirklich ganz absurde Zusammenstellung irgendwie des Kaders. Ich weiß nicht wirklich, was die Strategie dahinter war. Ich glaube, man hätte, wäre vermutlich besser gefahren, wenn man einfach die besten Spieler der lokalen Liga nominiert hätte. Und vielleicht Samata, der so der einzige ist, den man international ein bisschen kennt. Mhm. Wobei er hauptsächlich durch ein Tor in der Premier League bekannt ist, was jetzt auch keine riesen internationale Vita ist. Also ich glaube, so gut ist der Kader nicht und es ist keine Überraschung, aber es ist eben besser als in den letzten 10 Jahren oder so, wo sie eigentlich nie dabei waren beim Afrika-Cup.
Sehr interessant. Dann haben wir noch Sambia. Ich weiß nicht, wie viel es dazu zu sagen gibt, Martin. Also bei den Frauen haben die eine ganz bemerkenswerte WM-Vorbereitung und dann auch WM gespielt. Leider auch begleitet von Missbrauchsvorwürfen oder Vorwürfen der sexuellen Gewalt gegen den Cheftrainer. Das haben wir damals bei der Frauen-WM schon ausführlich behandelt. Aber ich muss sagen, dass das meinen Blick auf Sambia total geändert hat. Gibt es denn etwas, also jetzt den sportlichen Blick jetzt erstmal, gibt es denn auch eine Erfolgsstory im Männerfußball?
Nein, nicht wirklich. Also Sambia hat ja 2015, glaube ich, eben mit dem vorhin schon erwähnten RB Renard tatsächlich überraschend, also extrem überraschend damals den Afrika Cup gewonnen. Aber ansonsten ist es auch ja kein Großgewicht im afrikanischen Fußball. Und ich fand, dass sie wirklich einen sehr engagierten Fußball gespielt haben, jetzt in der Vorrunde, aber dass sie dann als eine der schlechteren Gruppen Dritten ausgeschieden sind, fand ich jetzt auch nicht überraschend. Also da kann ich jetzt leider keine großen Erfolgsgeschichten oder schönen Geschichten überhaupt erzählen. Es war so ein bisschen, ja, sang- und klanglos, klingt sehr negativ.
Naja, aber so, also das Team mit den wenigsten Schüssen nach pro Spiel, das war Tansania, 3,7 pro Spiel. Mhm. Das Team mit den zweitwenigsten Schüssen pro Spiel, das war Sambia mit 6,3. Ja, also ja, deswegen, ja. es deckt sich mit der Statistik und da muss es wahr sein, Martin, wenn ich irgendetwas weiß, dass Statistiken nie lügen.
Das finde ich jetzt fast überraschend, weil ich finde, Sambia hat als eine der wenigen Teams tatsächlich auch einen Spieler, der in Europa sehr viel Schlagzeilen sorgt, zumindest in England, und einigermaßen gut funktioniert, nämlich Patson Daka, der irgendwie der Nachfolger von Haaland irgendwann mal bei Red Bull Salzburg war und mittlerweile bei Leicester spielt, der eine super Hinrunde für Leicester gespielt hat und den ich auch beim Afrika Cup stark fand. Aber das war es dann halt so ein bisschen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist die Klasse Sambias, ist Patson Daka und dann kommt lange, lange nichts.
Mhm. Ah, okay. Ja. Das ist dann eine sehr einseitig besetzte Klasse. Und dann haben wir als letztes Team in der Gruppe noch Marokko. Das ist jetzt das andere Extrem. Die drittmeisten Schüsse aller Teilnehmer am Afrika Cup of Nations. Aber hat auch gegen Südafrika jetzt nicht gereicht. Das war eigentlich so, Martin, der letzte Upset, den wir jetzt hatten. Also dieses Spiel hat gestern Abend stattgefunden. Und dann war klar, okay, gut, also jetzt sind wirklich alle raus, von denen man irgendwie gedacht hat, sie kommen weiter.
Ja, das, wenn ich das an der Stelle schon mal sagen, spoilern darf, es ist nicht nur, wen hatten wir schon, Algerien und Tunesien hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber also es ist tatsächlich auch keine arabische Mannschaft mehr im Turnier, also keine, oder nordafrikanisch, wie auch immer man das formulieren möchte, und das hat in der Geschichte des Afrika-Cups erst zweimal gegeben, 2013 und 1992, und es ist auch wirklich absolut kaum zu glauben, weil es Afrika wird im Norden, vom Norden her dominiert, fußballerisch. Da gibt es immer wieder starke andere Mannschaften, das will ich gar nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das in, ist kein, nicht der FC Bayern Afrikas, Nordafrika, aber es ist, also Ägypten, Marokko, Tunesien, Algerien, das sind einfach alles vier Mannschaften, die man unbedingt zu den Großgewichten zählen muss. Sie kennen wir ja auch alle von den WMs und so. Und sie sind alle raus. Und das ist mit Marokko jetzt gestern gegen Südafrika. Südafrika sicherlich auch eine der, vielleicht sogar die großen Überraschungen, vielleicht die größte, vielleicht sogar. Sie waren ein bisschen selber schuld auch, dass sie den Elfmeter, den sie gestern hatten, da in der 85. glaube ich, der zum Ausgleich geführt hätte, eben an die Latte, glaube ich, setzen oder verschließen, ich weiß es gar nicht mehr. Dann halt hinten raus noch 2-0 verlieren. Die haben in der Vorrunde sehr überzeugt, fand ich. Also das ist eine der Mannschaften gewesen, wo ich gedacht habe, okay, sie sind durch die Vorrunde gekommen, elegant, hatten auch eine relativ einfache Gruppe, aber problemlos, und die werden sicherlich mindestens bis ins Halbfinale kommen. Hätte ich so gedacht, nach der Vorrunde. Ja, ich muss anerkennen, dass ich keine Ahnung vom Fußball habe.
Ja, wobei andererseits, also ich habe das Spiel nicht gesehen gegen Südafrika, aber wenn ich sehe, 5 Schüsse hatte Südafrika und hat daraus 2 Tore gemacht und Marokko hatte einen Strafstoß, du hast es gesagt, und den hat man verschossen. Hakimi hat den übrigens verschossen. Also das kann halt mal passieren.
Das kann mal passieren, ja, nee, aber kann passieren, sollte es passieren, würde man aus marokkanischer Sicht wahrscheinlich sagen, nein.
Ja, ja, gut, klar. Das ist mir schon klar, dass ich das jetzt nicht so locker sehen würde, wenn ich ein marokkanischer Fußballpodcaster wäre. Das ist ja völlig klar. Aber Sascha, was magst du denn noch ergänzen zu Marokko?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe gestern nur die erste Halbzeit gesehen. Das ist eine der wenigen Halbzeiten, die ich verpasst habe, die zweite. Damit auch kein Tor. Und ich war nicht so begeistert von Marokko, auch gestern. Also ich habe jetzt gerade die Statistik auch mal gesehen mit den 5 Toren. Ich fand aber, Südafrika war jetzt nicht schlechter in der ersten Halbzeit. Genau, über Südafrika können wir gerne gleich noch ganz viel reden. Da gibt's, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Marokko, ja, gerade nach der letzten WM war das natürlich der Top-Favorit des Turniers. Nach dem WM-Halbfinale haben, glaube ich, schon alle gedacht, das geht so weiter. Ich ehrlich gesagt nicht, gerade weil es diese WM gab, habe ich damit gerechnet, dass sie eher eine Enttäuschung waren, und war dann doch relativ überrascht, dass sie die Gruppe ja fast so schadlos überstanden haben. Es war, finde ich, auch eine sehr einfache Gruppe, muss man sagen. Also gerade im Vergleich mit einer Gruppe A, mit Algerien, mit der Elfenbeinküste, Nigeria, das hatten wir schon. Dagegen war die Gruppe von Marokko schon schwach, mit Tansania, Sambia und dem Kongo. Es waren eigentlich alles 3 Teams, die man jetzt nicht unbedingt in der K.O.-Phase erwartet hätte. Aber da haben sie sich dann gut geschlagen, sind aber jetzt eben beim ersten Härtetest dann doch rausgeflogen. Und ich finde eigentlich am überraschendsten bei Marokko, wie schwach sie teilweise hinten standen. Also gestern gegen Südafrika, die finde ich, also ich mag den südafrikanischen Fußball. Es ist irgendwie so ein bisschen so eine afrikanische Version von Tiki-Taka, also viel Kurzpassspiel, sehr schnell, aber eben auch sehr schnörkellos und eigentlich auch jetzt nicht super schwer zu durchschauen. Und trotzdem sind sie verdammt oft durchgekommen bei Marokko, die ja immer noch, glaube ich, die wertvollsten Außenverteidiger der Welt haben. Mit Masraoui und Hakimi waren sie zumindest bei der WM die teuersten Außenverteidiger. Dagegen sah das schon irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob da die Spannung abgefallen ist, ob man das vielleicht nicht so ernst genommen hat. Ich kann es nicht sagen.
Bisschen unglücklich war es gestern schon auch. Also es muss, wenn man die Torschussstatistik sich ansieht und dann eben weiß, da ist ein Elfmeter in der 85. verschossen worden, der zum 1-1 geführt hätte. Und danach gibt es diesen absoluten Zauberfreistoß, der zum 2-0 für Südafrika führt. Das ist halt ja auch ein Aspekt, den man ja beim Fußball nicht ganz vom Tisch wischen kann, dass auch immer so ein bisschen Spielglück dazugehört. Und das hatte Marokko gestern einfach nicht. Und ich würde jetzt deswegen nicht alles in Frage stellen. Aber deine These, dass sie natürlich nach dieser extrem erfolgreichen WM vielleicht jetzt ein bisschen im Spannungsabfall sich befinden, ist durchaus auch eine mögliche richtige Analyse. Ja.
Und dann kann sowas passieren.
Dann, ja, und dann kommt halt ein bisschen Unglück dazu oder Spielunglück gibt es, glaube ich, nicht den Begriff, ne?
Spielpech, glaube ich.
Aber nicht von Spielpech. Ah ja, danke.
Aber also ja, sehe ich auch, aber ich finde schon, also wenn man nur auf die Marktwerte guckt, das habe ich jetzt gerade nochmal gemacht, Südafrika als Gesamtkader weniger wert als Amin Adli, der bei Marokko auf der Bank sitzt. Also ja, natürlich.
Südafrika ist aber auch eben, wie gesagt, eine sehr riesen Überraschung dieses Afrika-Cups. Also die spielen viel, viel besser, nicht erst jetzt im Achtelfinale, als dass der Kader eigentlich hergibt.
Dann lass doch zu Südafrika mal springen, weil das finde ich wirklich interessant. Das ist jetzt dann das letzte Viertelfinale am Samstag, den 3. Februar um 21 Uhr gegen Kap Verde. Und da sind wir in der Gruppe, in der auch Mali mit dabei ist. Das ist nämlich dann das zweite Viertelfinale am Samstag, das frühe, die gegen die Elfenbeinküste spielen, über die wir auch schon viel gesprochen haben. Aber bleiben wir mal bei Südafrika. Habe ich das richtig im Kopf, Sascha, dass Südafrika seine Stärke auch daher bezieht, dass wesentliche Teile des Nationalteams auch in einem Verein spielen in Südafrika und es deswegen so viele Automatismen eben gibt, logischerweise, die gut sitzen?
Ja, ich glaube, das ist eine Stärke von Südafrika als Mannschaft. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Hinweis darauf, warum das mit den Marktwerten auch nicht immer so eine ganz kluge Überlegung ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die größte Schwäche Südafrikas. Die südafrikanische Liga funktioniert sehr gut. Da ist gut Geld auch drin. Also die Spieler verdienen auch ganz gutes Geld. Das führt aber eben auch dazu, dass eigentlich kaum südafrikanische Liga nach Europa gehen, einfach weil sie vermutlich erstmal ein Viertel verdienen würden. Also es ist, glaube ich, unattraktiv für einen südafrikanischen Liga-Topspieler zum FC Augsburg zu wechseln oder so. Das wäre kein Aufstieg. Während das für einen nigerianischen Spieler.
Wie kann denn Augsburg nicht attraktiv sein? Aber klar, über das Geld erklärt sich's. Wenn sie da weniger verdienen, dann verstehe ich's.
Genau. Genau, das ist bei einem Nigerianer oder einem Spieler aus der Elfenbeinküste anders. Also der verdient in Augsburg 10-mal so viel wie in der heimischen Liga. Bei Südafrika ist das einfach nicht der Fall. Und das führt, glaube ich, dazu, dass wenig Südafrikaner den Weg nach Europa finden. Und ja, Stars in Südafrika selber werden, was der Nationalmannschaft sicher hilft, weil die Spieler viel zusammenspielen, sich gut kennen, größtenteils, aber gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen ein Hemmnis sind, irgendwie ganz oben anzustoßen. Also den südafrikanischen Topspieler haben wir jetzt seit vielen Jahren nicht gesehen. Es gibt eine Ausnahme, das ist Percy Tau in der Nationalmannschaft. Der war eine Zeit lang in Europa, das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Bei Brighton Hove hat er irgendwie 3 Spiele mal gespielt, hat dann ein bisschen bei Union Saint-Gillois in Belgien gekickt. Das war alles mäßig erfolgreich, ist aber jetzt ein Superstar bei Al-Ahli in der ägyptischen Liga, war, glaube ich, dort letztes Jahr auch Torschützenkönig. Also sowas wie ein allafrikanischer Topstar, der hat die Champions League sowohl mit dem Mamelodi Sundowns aus Südafrika gewonnen, die afrikanische, als auch mit Al-Ahli in Ägypten. Und ist bei beiden absoluter Stammstürmer, war, glaube ich, auch 2-mal Torschützenkönig in der Champions League in Afrika. Also sie haben afrikanische absolute Topspieler, aber nach Europa, ja, durch dieses System schaffen sie es eben selten. Oder wollen es auch nicht schaffen. Also es ist ja auch gewählt.
Ja, und man muss auch sagen, dass sie das, die Nationalmannschaft in den letzten, ja, eigentlich seit 2010 in einem ständigen Sturzflug sich befindet. Also das war natürlich ein großer Höhepunkt in der Geschichte des Fußballs in Südafrika in jeglicher Hinsicht. Und seitdem ist da nicht mehr viel passiert in Erfolgssachen. Also deswegen ich weiß, dass die südafrikanische Liga sehr stark ist und kenne natürlich auch die Vereine, die wir wahrscheinlich alle kennen, aber das bin da sonst nicht so wahnsinnig firm, so wie du, Sascha, und deswegen bin ich extrem überrascht von dieser dem Auftreten jetzt positiv überrascht.
Ich durchaus auch, also auch um das nochmal zu sagen, ich bin durchaus auch überrascht. Ich halte die Liga eben auch eigentlich für fußballerisch nicht so stark, dass ich gedacht hätte, dass sie mithalten können. Sie ist halt finanziell sehr stark. Und ich bin mal eine Zeit lang durch Sambia und Simbabwe gereist. Da läuft also jedes Spiel von der südafrikanischen Liga. Da läuft nicht die heimische, sondern das ist ein bisschen wie in Europa die Premier League. Zumindest im südlichen Afrika, das Nonplusultra, alle wollen dorthin und das ist das, was man irgendwie abends im Pub sieht.
Ich muss sagen, also ich will jetzt nicht immer den Quervergleich zum Frauenfußball aufmachen, aber wenn ich jetzt höre, wie gut es der südafrikanischen Liga und damit ja auch sicherlich dem Verband geht, da macht es mich noch umso wütender, dass die südafrikanischen Fußballerinnen nicht mal irgendwie den Bus zur Verfügung gestellt bekommen für Testspiele, die man spielt und auf Plätzen spielen müssen, wo sie sich dann quasi weigern zu spielen, weil sie sagen, die Verletzungsgefahr vor der WM ist viel zu groß. Haben wir auch alles in der Frauen-WM-Vorschau und im Rückblick thematisiert, aber das ist nochmal absurder, wenn man jetzt hier so viel positiv über den Männerfußball in Südafrika sagen kann.
Ja, man muss fairerweise sagen, das ist bei den Männern nicht so wahnsinnig viel anders. Südafrika ist natürlich auch eines der reichsten Länder in Afrika, wenn nicht das reichste. Auch der Verband ist sehr wohlhabend aufgrund der gut funktionierenden Liga und trotzdem wollte man einen kleineren Kader als alle anderen zu diesem Turnier schicken, nämlich nur 23 Spieler, mit der Begründung, man könnte sich das Hotel nicht leisten. Man hat auch fast keinen Trainerstab. Also man hat, glaube ich, nur ein Trainer und hat vor Ort einen ivorischen Physio, wollte man engagieren, weil man sich nicht leisten konnte, einen mit in die Elfenbeinküste zu fliegen. Das hat zu massiven Protesten in Südafrika geführt, in der Fußballbubble, und hat dann am Ende dazu geführt, dass überraschend für alle dann doch irgendwie ein 25er Kader mitgeschickt wurde. Aber das ist, glaube ich, eher ein strukturelles Problem. Man will dieses Geld nicht in die Hand nehmen. Das Geld wäre schon da, aber es funktioniert auch bei den Männern nicht gut bei der Nationalmannschaft.
Okay, ja, sehr wichtige Einordnung, natürlich völlig grotesk in ihrem Inhalt, aber das ist ja.
Auf jeden Fall.
Wir engagieren uns einen Physio von vor Ort. Stell dir mal vor, du bist der ivorische Physio, der da den Anruf bekommt, hier, Entschuldigung, haben Sie noch Termine frei in den Wochen, KW? Naja gut, also Südafrika spielt gegen Kap Verde, über Kap Verde wollen wir gleich auch noch sprechen, aber dann lasst uns bei dieser Gruppe bleiben, denn am Samstag um 18 Uhr spielt die Elfenbeinküste, über die haben wir schon gesprochen, gegen Mali, und Mali ist eben der Gruppensieger aus dieser Gruppe E. Mali, Südafrika, Namibia und Tunesien sind in dieser Gruppe, und ich denke, über alle drei müssen wir dann kurz mal sprechen. Martin, was ist denn zu Mali zu wissen? Im Achtelfinale hat man Burkina Faso rausgenommen, da haben wir sie vorhin schon mal kurz erwähnt.
Ja, Mali war ja schon 2021 sehr stark und ist damals so ein bisschen unglücklich ausgeschieden, wenn ich mich richtig entsinne. Und sind jetzt, machen wieder den gleichen sehr stabilen, sehr kompakten Eindruck. Das ist so, wenn ich das Fußballspiel von Mali beschreiben sollte, dann würde ich sagen, ist das Erste, was mir einfällt, ist wirklich kompakt. Das ist eine Mannschaft, die schwer zu besiegen ist. Das ist jetzt auch keine Zaubermannschaft, aber auf einem etwas, ich weiß nicht mehr, ich habe das vorhin schon mal irgendwie, glaube ich, über eine Mannschaft gesagt, dass die so, ich glaube, Guinea war es, so spielt. Aber Mali würde ich da tatsächlich noch stärker einschätzen. Und ich traue denen auch durchaus zu, das Viertelfinale gegen die Elfenbeinküste zu gewinnen. Mhm. Wie weit es reichen wird, ist dann eine andere Frage. Aber kommt dann natürlich auch die Gegner an. Wirklich eine gute Mannschaft. So.
Dann haben wir es ja abschließend besprochen. Oder Sascha, Gruppe, willst du da doch was ergänzen?
Wenn man das nur hört und nicht sieht, muss man wissen, dass Sascha ein Mali-Trikot anhat.
Genau, ich trage nicht umsonst ein Mali-Trikot. Ich bin auch sehr begeistert von Mali. Ich würde sagen, neben Guinea ist das so das zweite Team, was ich seit vielen Jahren sehr wohlwollend verfolge. Dort kennt man vermutlich auch Haidara, der, glaube ich, immer noch bei RB Leipzig spielt. Um vielleicht auch mal einen Namen zu nennen, den man auch in Deutschland ganz gut kennt, der ein gutes Turnier spielt, der irgendwie eine gute Übersicht hat. Ich finde aber vor allen Dingen bei Mali in diesem Turnier Sinayoko überragend. Das ist der Stürmer, ist, glaube ich, auch einer der Top-Stürmer des Turniers, hat, glaube ich, jetzt 4 Tore, spielt bei AG Auxerre, ist noch relativ jung, 24, spielt ein Riesenturnier, macht irgendwie die Dinger rein, spielt jetzt gar nicht so spektakulär, aber steht immer an der richtigen Stelle. Und ich finde überragend den zentralen, den Zehner, Dumbia, Kamori Dumbia, ist erst 20 Jahre alt, ist erst dieses Jahr nach Europa gewechselt oder vor einem Jahr zu Stade Rennes, ist dort absoluter Stammspieler bei Stade Rennes, ist bei Mali absoluter Stammspieler, ist der Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels, ist, glaube ich, einer der besten Vorbereiter des Turniers. Also mit 20 Jahren wirklich für mich einer der überragenden Akteure dieses Turniers bisher. Ja, und ich bin sehr begeistert von Mali. Ich glaube, dass sie es natürlich sehr unglücklich, dass sie jetzt gegen die Elfenbeinküste spielen, die jetzt nochmal so ein Hoch haben im Viertelfinale. Sonst würde ich sagen, sind sie für mich eines der Favoriten dieses Turnier, weil sie bisher mit Nigeria, von denen die dabei sind, sowohl am überzeugendsten sind, als glaube ich auch noch Luft nach oben haben von der Spielerqualität her.
Das klingt ja wirklich sehr, sehr gut. Erst ein Gegentor in der Gruppenphase und dann hat man sich noch eins per Strafstoß im Achtelfinale gegen Burkina Faso eingefangen, aber so souverän weitergekommen und ja, gegen die Elfenbeinküste wird man dann im Viertelfinale, ja, wenn man ähnlich kompakt auftritt, könnte das echt interessant werden. Wir haben ja über die Elfenbeinküste schon gesprochen, die sind ja ein sehr, sehr, sehr wackeliges Gebilde, egal mit welchem Trainer jetzt an der Seitenlinie. Und dann haben wir noch Namibia und natürlich vor allem auch Tunesien, die wir ja auch vorhin schon genannt haben, als Teil der großen vier, der eigentlich dominierenden Nationen beim Afrika Cup. Martin, du darfst ja aussuchen, über wen du die
Also sprichst. Zu Namibia fallen mir zwei Fakten oder ein Fakt, das vielleicht deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, das ist halt, dass Colin Benjamin dort der Trainer ist. Und die haben sehr, sehr, sehr wechselhaft gespielt. Also ich habe ein Spiel in Erinnerung, wo sie wirklich schwach waren und chancenlos und ich nicht dachte, dass sie irgendwie die Vorrunde überstehen können.
Und 0 zu 4 dann, gegen Südafrika war das vermutlich.
Ja, vielleicht, ja, genau. Ja, genau. Und dann sind sie eben, haben sie sich doch ins Achtelfinale gerettet haben dann dort jetzt gegen Angola, über die wir ja schon gesprochen haben, sehr klar und deutlich mit 13-0 verloren. Und es war ein sehr, sehr großer Erfolg für Namibia überhaupt, ins Achtelfinale gekommen zu sein. Ich glaube, es war das erste Mal, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Und das ganze Turnier war ein großer Erfolg. Aber dass da jetzt nicht mehr passiert ist, wundert mich nicht. So. Mhm. Und Tunesien, ja, Tunesien ist sicherlich, also ich hatte Tunesien ziemlich weit oben auf dem Zettel, weil ich zwei Spieler ja relativ gut kenne. Einmal Skiri und einmal Laoudouni. Und das war nichts. So brutal, muss man sagen. Aber ich will jetzt nicht, Sascha, bitte, wenn du dazu was sagen möchtest.
Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Tunesien war gar nichts. Also Tunesien hat ja diese ganz kuriose WM gespielt mit dem Sieg gegen Frankreich und im Unentschieden gegen Dänemark. Das dritte Spiel haben sie verloren. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Es war ein deutlich schwächerer Gegner. Also eigentlich auch dort das schwächste Spiel oder das einfachste Spiel vermeintlich verloren und dann in der Gruppenphase raus. Und so ein bisschen, finde ich, hat sich das bestätigt. Ich glaube, gegen eine gute Mannschaft wie gegen Frankreich, unglaublich unangenehm, weil sie gut verteidigen, weil sie hinten irgendwie stabil stehen und sicher dann auch mal einen guten Konter fahren können. Aber hier hatten sie jetzt drei Gegner, die also wirklich krass viel schlechter auf dem Papier sind. Namibia, Südafrika und auch der Kongo. Nicht der Kongo, Mali. Eigentlich waren sie in allen drei Spielen Favoriten, aber Spielmachen, da ist ihnen wirklich gar nichts eingefallen. Also das war völlig ideenlos, irgendwie von links nach rechts gepasst. Sehr, sehr, sehr enttäuschendes Turnier. Und zu Namibia, ja, kann ich mich nur anschließen. Ich kann nur jedem empfehlen, wer sich mal Highlights von dem Turnier angucken will. Namibias Tor gegen Tunesien im Eröffnungsspiel quasi dieser Gruppe. Von Deon Hotto war ein absolut wunderschönes Tor, ein wunderschöner Kopfball, so nach einer Halbflanke aus dem Halbfeld. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ansonsten, ja, ist ein Namibia, also etwas gemein könnte man sagen, sowas wie Südafrika B. Also fast alle Spieler spielen in der südafrikanischen Liga. aber nicht so die ganz große Rolle, vielleicht mit einer Ausnahme, das ist Shalolile, der Stürmer, der war, glaube ich, letztes Jahr Torschützenkönig in der südafrikanischen Liga, also der ist dort ganz oben, aber alle anderen spielen teilweise auch in der zweiten Liga in Südafrika oder sitzen viel auf der Bank. Von daher ist es nicht überraschend, auch dass man deutlich gegen Südafrika verloren hat zum Beispiel.
Genauer zu fassen, als ich es eben gesagt habe, es war jetzt nicht nur das erste Mal, dass Namibia ins Achtelfinale gekommen ist oder die Gruppe überstanden hat, sondern sie haben tatsächlich auch, der Sieg gegen Tunesien war der erste Sieg beim Afrika-Cup für Namibia überhaupt. Also ja. Es war ein durchaus sehr erfolgreicher Afrika-Cup, auch wenn man dann jetzt die Segel streichen musste.
Im Achtelfinale dann. Sascha?
Also wenn man zu dem Kader noch irgendwie mehr wissen muss, es gibt, glaube ich, zwei Spieler, die bei einem Verein im Kosovo spielen. Das sind so fast die einzigen Spieler, die in Europa spielen bei Namibia. Die spielen beim selben Verein, bei KF Liria. Und das ist ungefähr auch, wo man Namibia einordnen kann. Das ist, glaube ich, die schwächste Liga in Europa. Und das passt, glaube ich, ganz gut.
Ja, für Tunesien hat es gereicht. Sagt auch nochmal rückwirkend was über Tunesien. Aber das ist was anderes. Wir haben jetzt noch eine Gruppe und ein Team, vor allem über das wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar, das ist der Gegner Südafrikas im letzten Viertelfinale, Samstagabend, 21 Uhr, Kap Verde. Und die sind als Gruppensieger aus der Gruppe B rausgegangen. Sascha, habe ich komplett keine Ahnung und einfach übersehen, was sich bei Kap Verde getan hat? Oder ist das doch dann überraschend, dass man in der Gruppe mit Ägypten, Ghana und Mosambik als Erster aus der Gruppe rauskommt?
Beides, also.
Danke, dass du dich gesagt hast, nur keine Ahnung.
Also, es ist natürlich überraschend, in der Gruppe weitergekommen zu sein. Ich würde sagen, es ist gar nicht so sensationell. Also, zum Beispiel Ghana ist, glaube ich, 10 Punkte weiter vorne in der Weltrangliste mittlerweile. Das ist also gar nicht mehr so ein großer Abstand zu den Kapverden. Das liegt einerseits daran, dass Ghana grandios schlecht ist in den letzten Jahren. Aber andererseits, die Kapverden jetzt schon seit einigen Jahren auch überraschend gut sind. Ja, und das wäre dann der andere Fakt, also es ist nicht nur überraschend, sondern sie sind tatsächlich jetzt seit einigen Jahren konstant gut. Es gab eine Phase, da gab es relativ viele Artikel über sie und Island, weil beide ähnlich klein sind und ähnlich erfolgreich waren eine Zeit lang, nämlich beide in K.O.-Phasen. Und beide Inseln und beide haben es in K.O.-Phasen von Kontinentalmeisterschaften zur selben Zeit geschafft, nur dass Island so ein bisschen wieder abgefallen ist und die Kapverden irgendwie immer noch da sind. Das ist faszinierend. Das liegt, wie gesagt, daran, dass die meisten irgendwie in Portugal ausgebildet sind, bei Benfica, bei Sporting, beim FC Porto, und dort aus den Akademien kommen und ja, einfach sehr, sehr guten Fußball spielen, sehr irgendwie geradeaus, sehr nach vorne, auch sehr offensiv. Die stellen sich nicht hinten rein. Das ist durchaus offensiver Fußball und war absolut überzeugend. Also für mich in der Gruppenphase auch eine der besten Teams. Das Achtelfinale ist wieder eins der wenigen Spiele, was ich nicht gesehen habe. Das gegen Mauretanien, da musste ich mal ausnahmsweise arbeiten. Da musste Martin dann was drüber erzählen.
Ja, ist eigentlich schnell erzählt. Mauretanien ist unterlegen in diesem Spiel, das kann man so ganz klar sagen, kämpft aber lange sehr erfolgreich dagegen an, auf die Verliererstraße geschickt zu werden. Und dann passiert es halt in der 85. Minute doch durch einen Elfmeter, glaube ich. Hat Kap Verde richtigerweise gewonnen. Das war verdient so. Und ich würde auch ansonsten alles unterschreiben, was Sascha gesagt hat, von dem, was ich weiß zumindest. Waren auch vor 2 Jahren bei dem Afrika Cup schon, haben sie eine gute Rolle gespielt, 3 Jahren, Entschuldigung, haben sie eine sehr gute Rolle gespielt, guten Fußball gespielt und sind dann zwar schon früh im Achtelfinale ausgeschieden, aber eben gegen den späteren Titelgewinner Senegal, da waren sie dann einfach nicht gut genug, aber fand ich jetzt nicht überraschend, dass sie eine gute Rolle spielen, dass es so gut sein würde, lag dann vielleicht auch ein bisschen an den Gegnern. Also, dass sie da die Gruppe gewonnen haben, in einer Gruppe mit Ghana und Ägypten, das ist auf dem Papier erstmal schon sensationell, wobei Ghana, ich glaube, in unserer Wahrnehmung deutlich stärker ist, als sie tatsächlich sind. Sie sind einfach nicht so, schon lange nicht mehr die Mannschaft, die sie mal waren. Aber Ägypten hätte natürlich irgendwie eigentlich diese Gruppe gewinnen müssen. Das ist gar keine Frage. Hm. Und insofern, ja, Hut ab an Kap Verde und ich hoffe, also das wird auf jeden Fall ein schönes Viertelfinale zwischen Kap Verde und Südafrika.
Du ziehst die Kappe vor Kap Verde, das finde ich sehr schön.
Oh!
Sascha. Ja, auch hier haben wir, glaube ich, wieder ein Trainerthema. Bubista ist seit 2020 dort Trainer und hat eben das auch alles sehr, sehr sorgfältig langsam aufgebaut. Vorher waren es fast immer portugiesische Trainer, jetzt versucht man es mal mit einem lokalen Trainer, der das hervorragend macht. Also fast alle Erfolge, die der kapverdische Fußball hatte, sind unter Bubista passiert, dessen erste Trainerstation das ist, soweit ich weiß. Also ja, Riesengeschichte. Und der andere Spieler, den ich noch hervorheben will, diesmal ein Spieler, ist Fosinha im Tor. Mittlerweile 37 Jahre alt, aber für mich auch einer der besten Torhüter auf dem afrikanischen Kontinent seit vielen, vielen Jahren. Bei vielen ist, glaube ich, auch zweimal Torhüter des Turniers beim Afrika Cup schon gewesen. Oder zumindest einmal. Also es ist jetzt kein ganz Unbekannter in Afrika. Spielt in AS Trenčín in der Slowakei. Aber es ja auf afrikanischem Kontinent wirklich eine absolute Nummer. Deutlich besser als Edouard Mendy bei diesem Turnier. Stark. Oder Onana.
Ja, gut.
Ja gut, da kommen ja nochmal die anderen Themen dazu, ja, die wir aber schon hatten. Ich glaube, dass Kap Verde dann auch den perfekten Turnierverlauf hatte. Das spielt ja manchmal auch eine Rolle. Also Auftaktsieg gegen Ghana, dann gegen Mosambik deutlich gewonnen und dann ist es am Schluss ein Unentschieden gegen Ägypten. Aber da war man ja dann schon durch die zwei Siege. Aber wenn wir jetzt schon dann indirekt mehrmals über Ghana gesprochen haben, Sascha, ihr habt gesagt, man schätzt sie immer ein bisschen zu stark ein. Keine Ahnung, ob das immer noch daran liegt, dass Deutschland bei der WM 2010 fast ausgeschieden wäre gegen Ghana oder woher das kommt oder durch die bekannten Spieler. Was ist denn wichtig zu wissen zu Ghana? Weil auf dem Papier erkenne ich schon, also ich erkenne manche Spieler, also Inaki Williams zum Beispiel, der hat ja im Alleingang Barca abgeschossen, genau, so war es ja jetzt dann. Also es ging immerhin dann im Verein erfolgreicher weiter als jetzt mit dem Nationalteam, aber nur 2 Punkte aus der Gruppenphase und damit ausgeschieden, ist dann halt doch eine dünne Bilanz. Woran lag das deiner Meinung nach?
Also Inaki Williams ist vermutlich das perfekte Beispiel, weil also das war gar nichts beim Afrika Cup. Er ist, glaube ich, auch in jedem Spiel relativ früh ausgewechselt worden, weil es wirklich ein katastrophales Turnier von ihm war. Das ist auch in ghanaischen Medien sehr thematisiert worden. Allgemein war das Abschneiden natürlich ein absoluter Skandal. Fans haben schon nach dem zweiten Gruppenspiel wohl versucht, das Teamhotel zu stürmen, frustriert. Nach dem letzten Gruppenspiel haben die ghanaischen Medien irgendwie versucht, den Teambus zu stürmen, weil die Mannschaft nicht mehr zu Interviews aufgetaucht ist. Es gibt jetzt irgendwie einen Riesenskandal, dass geleakt wurde, wie viel Gelder da gezahlt wurden an die Spieler schon vor dem Turnier für die Teilnahme, ohne dass sie am Ende irgendwie viel geleistet haben. Ich finde das sehr schade. Ich war selber auch schon mal in Ghana, fand das sehr schön da, mag das Land sehr, mag auch den ghanaischen Fußball sehr, aber das ist wirklich gar nichts mehr in den letzten Jahren. Ich glaube, der Grund, warum wir das irgendwie immer noch deutlich stärker wahrnehmen, ist einerseits, weil wir fast gegen sie rausgeflogen wären und sie auch bei WMs sich in der Regel ganz gut verkaufen. Und andererseits das komische WM-Qualifikationssystem, was Afrika hat. Das hatte Martin eben auch schon mal angeschnitten. Die spielen eine Gruppenphase und die Gruppenersten spielen dann aber nochmal ein K.O.-Spiel gegeneinander. Das führt regelmäßig dazu, dass die besten Teams Afrikas in diesem letzten Gruppenspiel dann irgendwie mal einen schlechten Tag haben und nicht dabei sind. So war das letzte Mal bei Ghana, die Nigeria, glaube ich, rausgeschmissen haben in der WM-Quali. Und Ghana hatte davor eine wirklich wahnsinnig schlechte Gruppe, die sie irgendwie ganz glücklich mit 3 Unentschieden gewonnen haben, während Nigeria jahrelang alles dominiert hat gefühlt und dann aber dieses eine Spiel halt verliert. Und dann fährt Ghana zur WM und wir alle haben irgendwie im Kopf, dass Ghana zu den afrikanischen Top-Teams gehört. Mhm. Obwohl sie, glaube ich, also wie gesagt, ich glaube, mittlerweile sind sie auf Platz 13 oder so der Weltrangliste von den afrikanischen Teams. Also wirklich nicht mehr weit oben.
Nee, nee. Es gab diese eine Szene im letzten Gruppenspiel, ich glaube, ein paar Minuten vor Schluss. Gegen wen haben sie denn da gespielt?
Mosambik war das letzte Spiel.
Mosambik, genau, genau, genau. Und sie dürfen halt auf gar keinen Fall dieses Spiel, oder sie müssen das Spiel gewinnen. Und es kommt ein Schuss aufs ghanaische Tor, der so ganz locker geschossen neben das Tor auch geht. Und der Torwart geht nochmal hin und berührt diesen Ball, der ins Tor ausgeht, berührt ihn nochmal kurz, sodass es Ecke gibt für Mosambik, die dann zum Ausgleich für Mosambik führt und damit ist Ghana raus. Das war so sinnbildlich. Also es ist immer ein bisschen Quatsch, sich so an einzelnen Situationen irgendwie die ganze Gesamtsituation festmachen zu wollen, aber das fand ich so sehr sinnbildlich dafür. Warum geht er da nochmal hin? Warum berührt er? Also er versucht nicht, den Ball zu fangen. Er versucht ihn nicht wegzuschlagen, sondern er berührt ihn einfach nur nochmal so. Und in letzter Sekunde fällt ihm offenbar ein, nein, aus wäre besser, aber ja.
Ja, Ghana hat da seinen Kopf verloren. Ghana hat bis zur 91. Minute mit 2-0 geführt gegen Mosambik. Und dann kommt eben Strafstoß zum 1-2. Und ich würde es mir so erklären, dass dann eben einfach so eine große Angst davor war, jetzt noch den zweiten Gegentreffer zu kassieren, der dann eben zum Ausscheiden führt, dass da das Hirn von Ofori mal kurz einen Aussetzer hatte. Aber ja, das war natürlich eine der Szenen der Vorrunde. Also die letzten Spieltage waren ja eh spektakulär. Ich habe immer gar nicht mehr gecheckt, wer jetzt noch weiterkommen kann. Und habe dann einfach abgewartet, was dann danach bei rauskommt. Lass uns noch ganz kurz ein Wort zu Mosambik und zu Ägypten verlieren. Und dann hätte ich noch gerne ein paar kuriose Geschichten von euch gehört. Sascha, beginn mal.
Ich hätte gerne ein Wort über Mosambik und das beinhaltet kuriose Geschichten. Weil Mosambik
perfekter Gast.
Mosambik hat zwei extrem spannende Spieler, die auch Deutsche sind. Das ist einerseits Stanley Ratifo. Der spielt beim CFR Pforzheim, ich glaube in der 5. Liga. Und war Stammstürmer von Mosambik bei diesem Turnier. Nicht so wirklich erfolgreich, muss man ehrlicherweise sagen. Aber er war eben dabei. Hauptberuflich ist er, glaube ich, Rapper. Und nebenberuflich spielt er eben beim CFR Pforzheim seit vielen, vielen Jahren. Unglaublich angenehmer Typ. Und hat Spaß gemacht, ihn irgendwie beim Afrika Cup zu sehen, was dem Vernehmen nach immer sein großer Traum war. Mhm. Und der andere ist David Malembana, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der ebenfalls in Deutschland geboren ist, in Freital, und lange Zeit beim Berliner FC Dynamo gespielt hat. Dort dann irgendwann mal eingeladen wurde von der mosambikanischen Nationalmannschaft, auch hingereist ist, aber nicht zum Einsatz kam in einem WM-Quali-Spiel. Und daraufhin sagte man ihm beim Berliner FC Dynamo, er solle das doch bitte sein lassen. Das wäre Quatsch, da durch ganz Afrika zu reisen und dann doch nicht zu spielen. Und das hat ihn so geärgert, dass er dann weggewechselt ist. Jedenfalls hat er das in Interviews erzählt, dass er dann zu Lokomotiv Plovdiv nach Bulgarien gewechselt ist. Dort hat es wohl ganz gut funktioniert. Er war dann irgendwann nochmal bei Lokomotive Sofia und spielt jetzt beim FC Noah in Armenien, was so ein bisschen ein aufstrebender Verein in Armenien ist. Unter anderem mit Diomercy Mbokani, wo du ja so gerne Wolfsburg guckst, kennst du den ja sicher ganz gut. aber das waren so die zwei großen, ja, deutschen Geschichten eigentlich bei diesem Turnier, die zwei Spieler, die sehr viel Spaß gemacht haben. Leider sportlich nicht so ganz erfolgreich, wobei man sagen muss, also dass Mosambik sich überhaupt qualifiziert hat, ist, glaube ich, eine absolute Sensation. Egal, was man sich da anguckt, ob den Marktwert oder die Ergebnisse der letzten Jahre, nichts deutete sich darauf hin, dass man sich für einen Afrika-Cup qualifizieren könnte. Und dann auch noch das Unentschieden gegen Ägypten im Auftaktspiel. Auch nicht unverdient, wie ich finde. Das war tatsächlich ein ganz, ganz guter Auftritt. Aber dann ging so ein bisschen die Luft aus, glaube ich. Also gegen Ghana hat man dann auch noch ein Unentschieden geholt. Ich glaube, damit kann man dann auch glücklich nach Hause gehen.
Ja, vor allem im Entstehen, das haben wir ja gerade. Ja,
genau.
Also man hat on a high note, sagt man auf Englisch, auf einer sehr angenehmen Note hat man dieses Spiel beendet. Und es gibt ja sogar noch einen dritten in Deutschland geborenen Spieler bei Mosambik, Alfons Amade, der ist in Heidelberg geboren, spielt jetzt in der zweiten belgischen Liga.
Ja.
Jetzt haben wir das Trivia-Wissen hier auch befriedigt.
Allerdings.
Martin, dann haben wir noch Ägypten. Die haben es zwar geschafft als Gruppenzweiter mit 3 Punkten. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie wenige Punkte zum Teil die Zweiten und Dritten ja vor allem hatten, ins Achtelfinale zu kommen. Da war allerdings dann Schluss im Elfmeterschießen gegen den Kongo nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung. Ja. Was ist zu Ägypten zu sagen? Ist ja der Rekordsieger des Afrika-Cups.
Ja, also eigentlich so ein bisschen, also wenn ich jetzt mich festlegen müsste darauf, welche Mannschaft Afrikas, die insgesamt, wenn wir die Ligen dazu nehmen und die Nationalmannschaft das größte Gewicht hat, dann würde ich sagen, es ist Ägypten eigentlich. Also die ägyptische Liga ist extrem stark und die Nationalmannschaft bei den Afrika Cups auch immer wieder sehr, sehr gut. Dass sie jetzt gescheitert sind, ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, ich glaube, dass es auch eben daran lag, dass Salah dann eben weg war und damit das Konstrukt dieser Mannschaft so ein bisschen zusammenbrach. Ist vielleicht zu viel gesagt, weil sie schon auch keinen schlechten Fußball gespielt haben. Aber es fehlte so ein bisschen die Richtung, die innere, der Kern oder was auch immer.
Aber ist das nicht verrückt? Haben wir nicht noch das letzte Mal bei Ägypten darüber gesprochen, dass sie fast zu sehr auf Salah fokussiert sind, sowohl in der Außendarstellung als auch im Spiel?
Ja, haben wir. Und das ist auch nach wie vor, glaube ich, ein Problem. Aber wenn du mitten im Turnier dann halt diesen Kern und diesen Fokus wegnimmst, dann entsteht nicht plötzlich ein Spiel, das du dir wünschst, wenn du sagst, das ist zu fokussiert auf diesen einen Spieler. Sondern das braucht ein bisschen, das dauert ein bisschen. Und sie haben es auch tatsächlich nicht so schlecht gemacht, aber eben nicht gut genug, um zu sagen, das ist jetzt, hat jetzt die Qualität, die es braucht. Mhm. Und ich meine, sie sind im Elfmeterschießen ausgeschieden, das ist also knapp genug, und sie sind im Elfmeterschießen nicht einfach so ausgeschieden, also oder sagen wir klanglos ausgeschieden, sondern so weit gekommen, dass die Torwarte schießen mussten, und dann setzt der Torwart den Ball halt an die Latte. Also es ist, war schon, knapper geht's kaum. Aber ich war jetzt nicht überrascht.
Und Mosala musste eben, das muss man dazu sagen, im zweiten Gruppenspiel hat er sich verletzt gegen Ghana und ist dann eben auch direkt abgereist. Also,
er war noch da.
Ach so, er war noch da. Ich dachte, da hätte es eine Kontroverse drüber gegeben. Dann war es vielleicht, ob er abreisen hätte sollen. Ich habe da nur aufgeregte Liverpool-Fans gesehen bei mir in der Timeline.
Ach so. Ja, die waren wahrscheinlich aufgeregt, dass sie gesagt haben, wir sollen wegfahren. Aber was halt, wie verrückt Fußball-Medienlandschaften dann halt auch manchmal sind, erkennt man daran, dass ihm Vorwürfe gemacht wurden, dass er verletzt worden ist.
Ja, okay.
Ja, von den ägyptischen Medien. Das ist tatsächlich ein großes Thema gewesen. Wie kann der sich verletzen?
Ansonsten ja, spektakuläre Gruppenphase Ägypten. 3x2:2 gespielt in den unterschiedlichsten Konstellationen. Also erstes Spiel gegen Mosambik, ganz frühes Mosala-Tor und ganz spätes Mosala-Tor. Ich glaube zweite und 96. Minute oder irgendwie so zum Ausgleich. Gegen Ghana ging es dann 1-2, 1-2, 2-2 und gegen Kap Verde ebenfalls 2-2. Also es war immerhin, Sascha, viel geboten. Und die Statistik sagt, kein Team hat häufiger geschossen in diesem Turnier.
Ja, ich bin tatsächlich auch relativ begeistert gewesen eigentlich von Ägypten. Ich bin kein großer Fan des ägyptischen Fußballs. Gerade in den Jahren, wo sie, glaube ich, 5 miteinander gewonnen haben, fand ich immer, haben sie wahnsinnig langweiligen Fußball gespielt. Irgendwie auch immer ein Team ohne große Namen, ohne große Stars. Da war irgendwie keiner, der herausgestochen ist. Jetzt sticht mit Mo Salah natürlich irgendwie jemand heraus. Ich finde aber auch, dass er gar nicht so überragend in den letzten Afrika-Cups war. Also es gibt die schöne Statistik, dass er noch nie besser war als Sadio Mané beim Afrika-Cup. Und das ist bei Liverpool sicher anders, aber das beschreibt, finde ich, ganz gut, dass Sadio Mané irgendwie einer der wenigen ist, die immer gut spielen beim Afrika-Cup. Und Salah macht irgendwie immer seine 2 Tore, aber so wirklich der Spieler des Turniers wird er am Ende auch nicht. Jetzt ist er ausgefallen und ich war eigentlich ganz begeistert, weil Omar Marmoush zum Beispiel, finde ich, ein super Turnier gespielt hat. Und es durchaus auch noch 2, 3 andere gab, die ganz gut irgendwie funktioniert haben. Mostafa Mohamed, Trezeguet fand ich war okay in einigen Spielen. Ich finde, in der Gruppenphase hatten sie ein bisschen Pech. Also Ghana zum Beispiel hat nur ein gutes Spiel gemacht, das war gegen Ägypten. Da fand ich sie wirklich stark. In den beiden anderen Spielen fand ich sie, wie gesagt, verheerend. Von daher, ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie alles ein bisschen unglücklich gelaufen für Ägypten. Und eigentlich fand ich sie diesmal besser als in den letzten Jahren.
Oh. Tja. Das ist jetzt, wenn man bedenkt, dass sie das letzte Mal im Finale waren, schon eine starke Aussage.
Ja gut,
aber sie machen es also, ich muss dazu sagen, sie machen es mir nie leicht, sie zu mögen. Also das ist schon wirklich eine auf dem Platz eine sehr unsympathische Truppe.
Und das, das fand ich eben diesmal nicht so. Ich muss aber gestehen, ich war sehr zufrieden, dass Gabaski, der Torwart von Ägypten, ausgerechnet den Elfmeter daneben gesetzt hat. Der ist mir vom letzten Turnier noch sehr negativ in Erinnerung. Ja.
Gab es da nicht mal ein Elfmeterschießen, wo der so Sperenzchen gemacht hat neben der Linie in den Pausen, in denen er nicht geschossen hat?
Genau das, ja.
Ja, okay. Ja. Gut, wir schaffen nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, aber vielleicht kann ich euch ja dafür begeistern, dass wir nach dem Turnier nochmal eine Sendung machen. Das besprechen wir off-air, ihr müsst euch noch nicht committen, ja, wie man so unschön sagt. Aber vielleicht jetzt, nachdem wir quasi sehr ausführlich auf die Gruppen geguckt haben und auch auf die Viertelfinals, würde ich vielleicht sagen, als letztes Thema noch, auf welche Spieler kann man denn jetzt vielleicht besonders achten? Sowohl solche natürlich, die im Viertelfinale noch mit dabei sind, könnt aber auch gerne noch welche aufs Podest heben, die jetzt ausgeschieden sind, liegt ja nicht immer in der Hand des Einzelnen. Martin, wer würdest du sagen, hat bisher so das Turnier am besten für sich genutzt?
Oh, am besten für sich genutzt haben, das sind eigentlich alles alte Spieler, wenn du das so formulierst, für sich am besten genutzt das Turnier, dann klingt das nach jungen Spielern, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Ich habe mir andere Namen notiert, nämlich einmal Emilio Nsue. Es tut mir leid, wenn ich ihn falsch ausspreche, den man unbedingt als eine Figur dieses Afrika-Cups erwähnen muss, der also sehr ein fantastisches und sehr dramatisches Turnier spielt, 34 Jahre schon alt, Kapitän von Äquatorial Guinea, spielt in der spanischen dritten Liga beim einem Verein namens CF Intercity, was auch immer das, warum auch immer, macht 4 Spiele, 5 Tore. Und um dann im Achtelfinale im Unterzahl einen Elfmeter gegen den Pfosten zu setzen. Und dann fliegt die Mannschaft raus. Also das ist so, dominiert die Vorrunde und hat dann den größtmöglichen Fall. Also das ist der Stoff, aus dem die Geschichten geschrieben werden.
Die nur der Fußball schreibt.
Wie ich schon sagte, dass ich ein sehr großer Freund von dem angolanischen Fußball bin, da gibt es den Spieler namens Mabululu, der Zeit seines Lebens auch schon 31 ist, in Angola gespielt hat, bis vor 2 Jahren, glaube ich, und jetzt in Ägypten spielt und dort tatsächlich auch ägyptischer Torschützenkönig geworden ist. Also auch so ein bisschen so eine Röschen-Geschichte. Nee, nicht, wie heißt es? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. nicht so stark in Märchen, wie man merkt. Nicht der technisch stärkste Stürmer, den es so geben kann, aber er ist mit unglaublich großer Herzblut dabei und sehr großer Wucht und viel Aufopferung und dabei überhaupt nicht, wie dann vielleicht der eine oder andere mal, unfair oder sehr heißblütig. Nein, er macht das alles sehr cool und locker und macht mir einfach sehr große Freude. Mabululu.
Mit ganzem Namen Agostino Cristovao Paciencia. Sehr schön.
Genau.
Danke an Who's God. Das habe ich abgelesen. Die höhere Güte, wer hätte es erwartet? Sascha, was magst du ergänzen?
Ich kann mich da größtenteils nur anschließen. Ich finde, neben den großen Namen, also ich hatte getippt, dass Torschützenkönig Guirassy wird. Der hat noch kein einziges Tor gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das noch kommt. In der Gruppenphase war ich begeistert von Bagdad Bounedjah, der, finde ich, irgendwie mehr herausgeragt hat, das ist so der Ibrahimovic des Afrika-Cups. Also jede Sekunde, die der am Ball ist, kann was Wahnsinniges passieren. Er hat ein Fallrückzieher-Tor aus 20 Metern gemacht, was leider wegen Abseits aberkannt wurde. Unfassbarer Spieler. Aber die sind alle nicht mehr dabei und so bleiben eigentlich dann, finde ich, nur zwei Duos. Das ist einmal tatsächlich Mabululu zusammen mit Gelson Dalla, die irgendwie von so als Flügelzange so aus den Halbräumen eigentlich die angolanische Offensive sind. Gelson Dalla hat 4 Tore, Mabululu 3. Also absolut überragende Offensive bei Angola. Da freue ich mich auch jetzt schon aufs nächste Spiel. Und das andere wäre tatsächlich das Malische, was dann deutlich jünger ist mit Lassine Sinayoko und Kamori Doumbia. Über die hatte ich vorher schon mal gesprochen. Doumbia immer mit 2 Vorlagen, Sinayoko mit 3 Toren. Da ist, glaube ich, auch viel zu erwarten, was die nächste Phase angeht. Hoffe ich. Deswegen trage ich ja das richtige Trikot schon, um Sinayoko nach vorne zu jubeln.
Stimmt, allerletztes Thema, die paar Minuten, die müssen wir uns noch kurz nehmen. Wer hat das schönste Trikot dieses Turniers?
Das ist schwierig, weil da sind tatsächlich einige sehr schöne dabei und einige sehr hässliche. ich glaube, auch wenn das jetzt klingt, als ob das eine mit dem anderen zu tun hat, ich finde das Trikot von Angola sehr, sehr, sehr schlicht und schön. Ne? Rot mit einem schwarzen Querstreifen. Noch weiter überlegen. Ich glaube, das von Nigeria ist auch ganz gut. Und das von Mali zum Beispiel ist jetzt nicht mein Fall, was Sascha gerade trägt. Ja.
Da kann er nur den Kopf schütteln.
Ich kann mich da gar nicht anschließen. Ich finde, das angolanische Trikot ist, glaube ich, das spektakulärste, was sie seit 20 Jahren haben. Ich finde das jetzt nicht so schlicht. Aber das
Schlicht ist für mich gut. Also es ist nicht wie das, was du gerade anhast, sondern es ist sehr, sehr schick und sehr schön.
Also das, was ich anhabe, ist natürlich das Schönste, das von Mali mit einem riesigen Adler irgendwie übers ganze Trikot. Man muss sagen, der Vorgänger davon, den konnte man im Fanshop auch kaufen mit Strassstein über das ganze Trikot in verschiedenen Farben.
Oh, endlich, darauf habe ich so lange gewartet.
Das hat mir noch besser gefallen, aber das hier ist auch schon ganz, ganz gut.
Okay, sehr schön. Also spätestens jetzt müsst ihr zu YouTube gewechselt sein, liebe Hörerinnen und Hörer, um euch das noch anzugucken. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Wir haben nicht mal alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben, weil der Max mal wieder sein Sendekonzept on air umgeschmissen hat. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank an Martin Stahlke, der @Spielbeobachter. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch folgen kann. Danke dir, lieber Martin.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und danke an Sascha Dürkop, auch bei dir werde ich alles verlinken, inklusive Vorschau. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Vielen Dank.
Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Alles, was wir hier machen im Rasenfunk, ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Und in dieser Ausgabe möchte ich mich bedanken bei Tobi T., Sabi, Falk Fatal, Christoph, der seine Söhne Yoshi und Tom grüßt. Ich grüße mal mit. Rainer und Vasquez, sie alle unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auch als Supporterinnen und Supporter registriert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht inzwischen auch via PayPal, Apple Pay, Google Pay und so weiter. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und dann empfehlt gerne diese Folge auch weiter. Ich denke, da steckt viel drin. Und dann wünsche ich uns allen viel Spaß bei den Viertelfinals, die am Freitag und am Samstag stattfinden. Ich bin jetzt wieder richtig heiß. Eigentlich ärgerlich, dass jetzt noch eine Pause ist. Aber wir werden es alle durchstehen. Bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.